habe meine Augen geöffnet und es hat sich angefühlt, als hätte meine Seele mich zur Hälfte verlassen. So, es hat sich genauso angefühlt, als hätte ich mich beim Sterben unterbrochen. Sie ist dann ins Wohnzimmer verschwunden, hat die Ambulanz angerufen. Ich habe sie gerufen, habe gesagt, hör mal zu, ich glaube, es ist soweit. Bitte setz dich einfach zu mir, halt meine Hand. Ich möchte nicht alleine sterben. So, bleib hier. Ich möchte ins Gesicht gucken, wenn ich gehe. So, ich war bei mir ging alles durch den Kopf, was nur durch den Kopf gehen konnte. Und ich habe gesagt, okay, gut, that's it.
So, Freunde, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute, muss ich sagen, ist es mir eine ganz besondere Ehre. Und lieber Alex, wenn wir ganz ehrlich sind, wir hatten ja eigentlich gestern schon mal die Ehre miteinander, denn wir haben gestern schon einmal probiert, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und es war ein richtig tolles Gespräch. Leider sind uns ein paar technische Gegebenheiten dazwischen gekommen. Tja, Leute, that's life. Sowas kann passieren. Sowas ist menschlich. Und nichtsdestotrotz haben wir uns heute nochmal ins Gespräch begeben, weil es hat einfach so viel Spaß gemacht. Ich habe da gestern noch den ganzen Tag von gezerrt, das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und ich bin auch der Meinung, es ist es auch wert, dass wir es nochmal aufnehmen. Denn Alex, also Alexander Hoffmann, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Madaus.
Ja,
vielen
sehr, Dank. Sehr gerne. Viele Grüße nach Taiwan. Denn
ja,
du lebst
danke.
Ja in Taiwan. Und ich muss genau. sagen, der Alex, der gehörte wirklich im Jahre 2024 mit zu den inspirierendsten Menschen, die ich wirklich in meinem persönlichen Umfeld haben durfte. Und seine Lebensgeschichte ist es einfach wert, erzählt zu werden. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass es dich, ja, du, der gerade zuhörst oder gerade zuschaust auf YouTube, es macht was mit dir. Dieser Podcast wird was mit dir machen. Es geht ja heute um deine bewegende Lebensgeschichte. Du bist ja internationaler Schauspieler, deutscher Schauspieler in Taiwan. Du bist sehr stark in der Werbung aktiv. Du bist Unternehmer und du bist auch, wenn man das so sagen kann, auch ein Athlet. Ja, also sportlich mit krassen Routinen unterwegs. Und das Ding ist, und deswegen reden wir ja auch heute, glaube ich, miteinander, das war ja nicht immer so. Du hast einen ganz bewegenden Weg hinter dir, aber ich würde sagen, wir fangen mal von ganz, ganz vorne an, mein Lieber. Wie waren deine ersten Jahre in Deutschland? Du bist ja, wenn ich richtig das in Erinnerung habe, du bist ja, glaube ich, mit 4 Jahren nach Deutschland gekommen. Fangen wir doch da einmal an, weil ich glaube, das ist es auch wert, nochmal erzählt zu werden.
Okay, genau. Geboren in Kirgisistan, Bishkek, das ist die ehemalige UdSSR, GUS, glaube ich. Oder Russland, damalig 200 Jahre zuvor ausgesiedelt von Deutschland. Damals, ich glaube, Katharina die Große war damals dafür zuständig, dass die Deutschen dann nach Kirgisistan umgesiedelt wurden. Ich bin da nicht so tief in der Materie drin. Wieso, weshalb? Und genau, dann dort geboren, mit 4 nach Deutschland gekommen. Und genau, es ist halt, man wächst halt in Kirgisien auf mit so einer 50-50 Language, was halt ganz schön war. Ne? Man bekommt das Deutsche halt schon mit. Wir haben in so einem deutschen Dorf gewohnt. Und genau, das war halt der Vorteil, dass man kam schon mit deutschen Kenntnissen nach Deutschland mit 4. Ja, und ja.
Wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, gut, du warst relativ jung, 4 Jahre alt. Aber wenn man quasi in ein Land kommt, ich sag mal, das ist ja schon irgendwo ein sehr großer Schritt. Ich denke mal, das macht ja auch familiär viel mit einem, diese Veränderungen. Wie hast du das als Kind für dich wahrgenommen, diese Veränderung im Ganzen?
Gut, als Kind ist es aufregend. Also ich kenne meinen Vater persönlich nicht. Meine Großeltern sind zuerst ausgewandert. Und wir kamen dann halt hinterher, glaube ich, ein Jahr später, ich und meine Mom. Und dann haben wir halt zusammen in einer Wohnung gelebt. Ne? Und immer mehr Verwandte kamen dann rüber nach Deutschland. Mittlerweile haben wir keine Verwandten mehr da, sondern alle sind hier. Weil damals wurde gesagt, dass im Russischen, dass in Deutschland Irgendwie, was ist Honig und Milch? Wie ist das deutsche
Ja,
Sprichwort?
richtig, Honig und, wo Honig und
Erstmal,
Milch fließt.
genau, erstmal an der Stelle, wenn mein Deutsch so ein bisschen knackst, ich spreche das nicht mehr so häufig, von daher sorry da an der Stelle schon mal. Genau, da wo Honig und Milch fließt, das war so das Bild von Deutschland. Ja, und dann kam man halt an, hat natürlich auch ein paar, ich sag mal, Fäuste zurückbekommen, weil es nicht genau so gewesen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Ne? Es ist natürlich, es ist immer schwierig, es ist anders. Als wenn man in Deutschland aufwächst und geboren ist. Man ist in Deutschland ein Ausländer, genauso auch in Kirgisien. Wenn du nach Kirgisien kommst, bist du auch der Ausländer, ne? Weil du kein reiner Kirgise oder Russe bist. Ne? Das ist immer so ein Hin und Her. Also man gehört nicht irgendwie zu 100% in ein Land. Was nie wirklich ein Problem war. Ich fand das eigentlich immer interessant. Viele beschweren sich darüber. Ich fand das immer interessant zu sagen, weißt du was, es ist einfach, weil ich einfach den kompletten Planeten als und zu Hause sehe. Ne? Es ist egal, wo du geboren bist. Komm, hör auf, ist gut. Genau, das war so die Kindheit damals. Ich hatte eine coole Kindheit, eine strenge Kindheit, aber die hat echt Spaß gemacht. Das war noch die Zeit, wo wir auf Bäume klettern durften. Ne? Und sowas, wo es noch keine Smartphones gab. Ja,
Ja,
genau.
wunderbar.
War schön.
Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel auch danach in die Schulzeit, so in die frühe Jugend gegangen bist, waren dort die Unterschiede für dich noch spürbar? Hast du dich da gut einleben können oder wie kann ich mir das aus meiner Perspektive so vorstellen?
Gut, man hat sich relativ schnell einleben dürfen und können, weil ich bin multikulturell aufgewachsen. Also man hat immer Ausländer im Kindergarten gehabt oder in der Schule, Grundschule und später Realschule und Berufskolleg. Ich hatte oder ein Großteil meiner Freunde waren Ausländer. Ne? Das bestand aus Türken, Kurden, Russen, Albanern und kunterbunt. Also deswegen, das fand ich ganz toll. Man hat viele Mentalitäten auch kennenlernen dürfen. Natürlich ist man hin und wieder auch mal auf, ich würde jetzt nicht sagen, Rassismus oder harten Rassismus getroffen, weil man kein reiner, ich will jetzt nicht sagen Arier ist, aber du weißt, was ich meine. Kommt immer mal vor, genauso wie das auch bei anderen Ausländern vorkommt. Hat einen jetzt aber nicht so mitgenommen. In der Schule zum Beispiel hatte ich dann relativ schnell Anschluss gefunden mit anderen Russlandsdeutschen. Zum Beispiel mein Kollege Oleg, ne? Mit dem man heute noch auf Instagram hin und wieder mal sich Memes zuschiebt. Ne? Und dann ist man in der Clique. So geht das dann halt. Ne? Also das funktioniert. Man adaptiert und ja.
Kommen wir so in die Phase deines Lebens, wir hatten ja da auch drüber schon ein bisschen gesprochen, die nicht ganz so optimal war, sage ich mal. Wir hatten davon gesprochen, dass du in deiner, ich sag mal, in deiner späteren Jugend da auch ja in so eine relativ exzessive Phase gelangt bist. Magst du mir ein bisschen davon erzählen, wie hast du deine Jugend erlebt und warum würdest du heute sagen, das war vielleicht ein bisschen viel des Guten?
Ja, also es fing relativ früh an, also für meine Verhältnisse. Also es fing an mit 16, da ist man das erste Mal feiern gegangen. So, ne? Also wir fangen mit der Partyszene so ein bisschen an. Ich halte mich auch kurz, können die Stunden drüber quatschen, aber
Hau raus.
mit 16 hat das langsam angefangen. Ne? Gut, gehst du erst einmal in den Club und hin und her und der Alkohol kommt das erste Mal, dann die Zigaretten kommen das erste Mal. Ne? Und dann nimmt das so seinen Lauf. Ne? Und wird dann mit der Zeit auch, man wird ja irgendwann resistenter. Ne? So mehr du es machst, man feiert häufiger und. Ne? So, und gut, nichtsdestotrotz, ich habe meine Ausbildung gemacht zum Automobilkaufmann. Dann praktisch eine Weiterbildung zum Service-Teamleiter für Audi, VW habe ich gemacht. Ich habe da fast 2 Jahre gearbeitet. Und dann habe ich mal, gut, die Partyszene ist dann halt praktisch wurde fortgeführt. Ne? So immer Samstag, Sonntag, hin und wieder mal oder während der Ausbildung auch mal in der Woche. Und ja, es war kunterbunt. Ich war nicht immer so ein einfaches Kind. Oder was will ich sagen? Ich würde sagen, auch so das schwarze Schaf der Familie, hin und wieder mal. Ne? Nicht, dass ich jetzt ein schlechter Mensch war, ne? Aber ich bin immer aus der Reihe getanzt. So ein kleiner Verbrecher gewesen. Ne? Genau. Und die Bundeswehr hatte mich dann praktisch, ich bin dann zum Bund, ich habe mich freiwillig angemeldet, weil ich dachte, okay, gut, das machst du jetzt, weil sonst gehst du ein hier, sonst es wird immer schlimmer. So, die Bundeswehr hatte mich dann nochmal zurechtgezogen. War dann 9 Monate da als Military Police, was dann nochmal strenger gehandhabt wurde. Da bin ich sehr dankbar für. Das hatte mich auf einen echt guten Weg gebracht. Genau, dann kam die Ausbildung und das Arbeiten. Aber diese Partyszene hat sich natürlich kontinuierlich immer so nebenbei weitergezogen und wurde dann auch schlimmer. Man hatte die Leute dann oder die falschen Leute kennengelernt, die dann immer mal ne, so ein bisschen Drogen mit dabei hatten und so weiter. Und so kam man auch langsam in den Geschmack. Ne? So Kokain und sowas, das war mal so meine Main-Droge. So, aber nie, dass ich irgendwas gekauft habe. Ich habe immer mitkonsumiert. Also irgendjemand hatte was dabei und dann hat man das halt mitkonsumiert. Ne? Und es wurde halt immer schlimmer, bis man dann in After-Hour-Clubs gekommen ist und dann auf irgendwelchen dreckigen Kloschüsseln dann sein Kokain weggeschnippelt hat und weiter trinken und. Genau, so und. Ja, das hatte mein Leben halt komplett begleitet, auch neben der ganzen beruflichen Laufbahn, die eigentlich relativ gut lief.
Aber was würdest du sagen, was war der konkrete Unterschied? Ich sag mal von einer Jugend, wo man sich ein bisschen ausprobiert, wo man auch mal ein bisschen Mist baut, sage ich mal, so in so einem Rahmen, wo man sagt, okay, da experimentiert jemand. Was war der Unterschied für dich, würdest du sagen, zu so einem Leben hin, wo du sagst, das wurde zu viel, das war nicht mehr gesund. Was war für dich der ausschlaggebende Punkt, wo du im Nachhinein sagen würdest, die und die Punkte sind vielleicht so ein bisschen verantwortlich dafür? Hast du da einen Gedanken dazu?
Ja, auf jeden Fall dein Umfeld. Also dein Umfeld spielt eine ganz große Rolle. So, bist du im falschen Umfeld, gerade was auch immer so, so das Ding ist, wenn du im Dorf aufwächst, ne? Du kannst nicht viel machen, du hast halt so die Dörfler und ich habe das für mich feststellen dürfen, ich bin in einer kleinen Stadt oder einer kleineren Stadt, ist nicht super klein, aber ich glaube, was haben wir, 70, 80.000 Einwohner, Detmold, aufgewachsen. Und da kannst du nicht viel machen. Das ist mehr so eine, würde schon fast sagen, eine Rentnerstadt, ne? So, die so eine. Ich weiß nicht, ob du die Lipper Attitude kennst, ne? Das ist, und da ist nicht viel zu holen. Und die Jugendlichen, die dort aufwachsen, wachsen praktisch in Grüppchen auf, ne? Und dann wird dann da auch mal gefeiert und ausprobiert. Man findet sich etwas, womit man sich beschäftigen kann. Und dann probiert man halt immer mehr aus. Und dann geht das halt, ne, in die Drogen. Ich sag mal, Drogen ist ja nichts Neues. Die waren immer da, nur ich sag mal, es kommt immer drauf an, wie deine Szene, dein Freundeskreis oder in welchen Kreisen bewegst du dich, ne? Weil du dich in diesen Kreisen bewegst, kommst du immer tiefer in Kontakt mit diesen Leuten, ne? Und natürlich auch immer mehr in Kontakt mit Drogen. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, ich war irgendwie ein Drogenabhängiger oder sowas, aber das war schon ein Teil, der immer neben der Party dabei war und ich habe viel gefeiert. Ne? Das war mein Dopamin. Und wie gesagt, um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen, dein Umfeld bestimmt deine Taten. So. Wenn du dich mit den falschen Leuten umgibst, dann bist du dafür verantwortlich, wenn du im Endeffekt irgendwo, lass mich sagen, im Knast. Ich habe viele Freunde, die im Knast gelandet sind. Was heißt viele? Für mich sind drei schon viele. So. Aufgrund Drogen, aufgrund Schlägereien, Körperverletzung und. Ne? Manche sind dann so tief reingeraten, dass das dann irgendwie, ich weiß nicht, ob das dann mit der Mafia zu tun hat, aber es hat schon mit Leuten zu tun, mit die du wirklich im privaten Leben nicht wirklich nichts wirklich zu tun haben möchtest mit denen. Ne? So, ich weiß von ein, zwei Leuten, die sich erhängt haben aufgrund Drogenkonsum oder was weiß ich weiß nicht genau, was da im Hintergrund war. Ne? Freunde von damals, mit denen man aufgewachsen ist. Und da muss man, da habe ich mich versucht, immer von fern zu halten. Hin und wieder ist man in Kontakt gekommen mit den Leuten, aber da muss man, wie gesagt, das Umfeld bestimmt ab einem gewissen Punkt deine Laufbahn. Genau.
Ja. Und hast du das Gefühl gehabt, dass dieses Umfeld, in dem du dich bewegt hast du dich, Ich sag mal, hast du das Gefühl gehabt, dass das richtige Umfeld für dich ist? Oder, ich meine, man spiegelt sich ja ständig gegenseitig. Ja, man sucht ja meist das Umfeld irgendwie, wo man sich denn wohlfühlt oder wo man sich auch gegenseitig spiegelt. War das so eine Zeit für dich, wo du sagtest, dass dieses Umfeld brauchtest du für dich? Oder was hat da in dir gearbeitet?
Das Interessante ist, ich habe immer das Extreme geliebt. Ich habe es geliebt. Ich habe dieses Abenteuer geliebt. Ich habe dieses Gradlinige. Das wollte ich nie. Irgendwas in mir hat immer so, wollte ausrasten oder Neues ausprobieren. Oder dieses, ja, mir war das zu langweilig, weil ich hatte die Streber damals in der Schule bei mir gesehen. Die waren super lame, so damals in meinen Augen. Also, ich will so nicht werden. Da ist mehr da draußen zu holen. So, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich immer nach Abenteuer oder immer nach Erfahrung gecraved habe. Das will ich ausprobieren. Das geht da mal. Okay, gut. So kann man auch in die Drogen oder mit interessanten Menschen, ne? Die dann nicht so langweilig sind. Ne? Und ich glaube, das war ein großer Grund, dass ich teilweise in die falschen Kreise hineingekommen bin. Auf einer Seite auch dankbar dafür bin, weil das hat mich oder es hat mir extremst die Augen geöffnet, wenn es dazu kommt, um Menschen erkennen zu dürfen, weil du lernst so viele Persönlichkeiten kennen. Du hast einmal, okay, ne, wenn man von links nach rechts geht, du hast einmal die Streber, die du kennst. Ich war auch ab einem gewissen Punkt auch ein Streber, aber zu dem Zeitpunkt war es einfach, man hat die Streber und mit denen will man nicht so viel zu tun haben. Dann hat man die coolen Kids, ne? Da ist man mit drin, aber die waren dann immer ein bisschen reicher. Wir waren nicht so reich. Meine Family war mehr auf der armen Seite. Nicht, ne? Aber und dann hat man halt die ganz, ganz coolen Kids, ne? Die dann schon mit dem Rauchen angefangen haben und dann später im Alter dann auch mit den Drogen und mit dem Feiern und so weiter angefangen haben. Und das war, glaube ich, so der Punkt. So all die Seite war irgendwie lame für mich und ich wollte in die Seite gehen. Das war eigentlich zum Teil auch eine Entscheidung, die ich getroffen habe, oder ein Grund, wieso ich die Entscheidung des Schauspiels getroffen habe. Weil damals habe ich bei Audi alles stehen und liegen lassen und habe alles verkauft, was ich hatte, und bin in die Großstadt gezogen, ne, von Detmold nach Köln. Weil das war mein Traum. Ich hatte mich beworben an der Schauspielschule und habe gesagt, das machst du jetzt, weil, ne, das so dieses 0815-Leben, dass du in einer Firma bist, dass du arbeitest, Ausbildung und, das kann es nicht sein. Da ist mehr. Und das war der Ursprung meiner Künstlerkarriere. Was war auch sehr interessant ist, ich hatte einige Male gesagt bekommen, dass ich Schauspieler werden sollte, weil Leute mich im Kundengespräch gesehen haben. Und ich konnte extrem switchen. Ne? Du hast von Weitem schon gesehen, ah, okay, das ist der und der fetten, dicken Audi. Alles klar, du musst den so handhaben. Dann hast du einen anderen Kunden gehabt. Du konntest nach einer Zeit, genau, ne? Und dann, und das hat mir Spaß gemacht. Diese Psychologie-Spielerei, das fand ich total geil. Und meine Coworkers, die haben dann immer gesagt, was du spielst hier immer verschiedene Personalities. Und ja, und das war auch so ein Grund, wo ich mir gesagt habe, ja, das macht mir Spaß. Komm, mach mal.
Ja, super spannend, Alex. Das heißt, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wie du zur Schauspielerei gekommen bist. Weil, fassen wir das ganz kurz nochmal zusammen. Du warst bei der Bundeswehr. Du hast eine bewegte Jugendzeit gehabt mit, ich sag mal, einem exzessiven Lebensstil und einem Umfeld, was jetzt vielleicht nicht besonders förderlich war. Du hast aber auch schon fest gearbeitet bei Audi und hast dich eines Tages dazu entschieden, auf die Schauspielschule nach Köln zu gehen. Jetzt setzen wir doch da einmal an. Wie hast du die Anfänge erlebt für dich, dieses neue Leben auf der Schauspielschule? Steig doch da gerne mal ein.
Ach, das war so eine spannende Zeit für mich, weil das komplett was anderes war. Ne? So vom geregelten Leben in etwas hineinzuspringen, was komplett Ungewisses. Ne? Und man hat halt relativ schnell auch sich mit den Leuten, die auf der Schauspielschule waren, so familiär Gefühl. Das ist so, du kennst das, glaube ich, auch, wenn man mit jemandem dieselbe Leidenschaft teilt. Ne? Das ist was ganz Besonderes. Das ist, man ist so verbunden. Und das hatte mich relativ schnell gepackt. Und man musste natürlich auch die Schule irgendwie bezahlen können und. Da kam BAföG mit dazu. Man hat sich verschuldet und. Bis zu einem gewissen Punkt konnte man das dann bezahlen und ab einem Punkt war dann auch Feierabend, da musstest du zusehen, wo du an Geld kommst und so weiter. Ich habe nicht wirklich eine Wohnung gehabt, ich habe von Couch zu Couch bei Freunden gepennt, über, glaube ich, fast 2 Jahre. Und genau, das war Feiern, Couchsurfing, Schauspielerei, weil zu der Zeit war das noch so, ich sag jetzt mal, hip, so ein Johnny Depp-Leben zu führen. Ne? Dieses Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ne? Also es wird nur gefeiert, da wird gesoffen, da wird gedrogt. Ich war wirklich 5 Tage die Woche, hat man gesoffen, war Party rein. Ne? Gerade wenn man in den Ring wohnt, du kennst das ja. Ne? Und genau da, Barbarossa-Platz, da unten Friesenplatz, katastrophal. katastrophal gut zu dem Zeitpunkt. Ne? Es hat einfach Spaß gemacht, so dieses Leben. Es war ein kompletter Umschwung und ich war voll drin, das war mein Ding. Ich dachte, wow, ich habe da richtig gethrived drin. Ne? Im Winter teilweise auf Bänken gepennt und in Kellerräumen mich in Häuser reingeschlichen und in Kellerräumen gepennt. Hin und wieder auch erwischt worden oder dann auch mal irgendwo versteckt und dann kamen einem auch mal die Tränen, weil man sagt, scheiße, was machst du hier eigentlich? Und auf der anderen Seite fand man es zu geil, weil das war so ein Abenteuer, wo man eigentlich genau da wollte man sein, weißt du? Das ist so, ich habe mich so alive gefühlt, so richtig, ein richtiges Künstlerleben war das. Gut, die Partygeschichte und Drogerei, die ging da weiter, weil einfach dieses Bild, was damals vermittelt wurde zur Zeit von Johnny Depp und der ganzen Bande damals, die Hollywood-Schauspieler, das war okay. Und für mich war das deswegen auch okay. Weil geil, ne? Was gehörte dazu? Was heute ja nicht mehr der Fall ist. Ne? Das ist heute ist das ja verpönt mittlerweile. Und was ich auch richtig finde. Aber ja, die Schauspielzeit war eine extremst turbulente Zeit. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, viel erlebt. Ich könnte da Stunden drüber quatschen. Es gibt halt so viele Geschichten. Ich versuche das einfach nur so jetzt so kompakt wie möglich zu halten.
Wie ging es denn für dich weiter? Also du hast dort, wie gesagt, auch dort wieder ein Umfeld gehabt, was im Grunde auch diesen Lifestyle mit dir geteilt hat. Ihr wart viel unterwegs, habt getrunken, Drogen genommen. Man hat dieses Hollywood-Leben geführt. Natürlich, ich kenne das auch aus meiner Schulzeit. Das ist halt, man befindet sich in einem ganz besonderen Abschnitt seines Lebens. Und was in der Außenwelt vorher gegolten hat, das muss dort überhaupt nicht mehr gelten. Das sind eigene Regeln, ein eigener Lifestyle. Und ja, wie du es selber auch beschrieben hast, es ist plötzlich irgendwie cool, da wie so ein Obdachloser wieder zum Unterricht zu gehen. Es ist irgendwie cool, nachts durchzuzechen am Donnerstag. Das ist auch dort wieder die Spiegelung und dein Umfeld, was dich umgibt. Super spannend, was du da erzählst. Wie ging es für dich dann dort weiter? In unserem Vorgespräch hast du erzählt, dass du tatsächlich auch schon Jobangebote bekommen hast während der Ausbildung. Magst du da einmal einsteigen? Wie ist das da für dich gelaufen und was hat es für Konflikte wachgerufen?
Genau, also während der Ausbildung habe ich ein, zwei größere Jobangebote bekommen. Die durfte ich aber nicht annehmen, weil das gegen die Regeln der Schule verstoßen hatte und man sollte erstmal Erfahrung sammeln, weil ich denke, der Grund war, falls man sich jetzt irgendwie daneben benimmt oder nicht das Schauspiel abliefert, was eigentlich von einem verlangt wird, dass die Schule irgendwie einen schlechten Ruf bekommt oder ne, in schlechtes Licht kommt. So, der war auf der Schule, der war nicht so gut. So. Ich glaube, das war der Grund. Aber auf jeden Fall, ich durfte diese Jobs nicht annehmen, was mich dann im Nachhinein auch dazu bewegt hat, nach einem Jahr zu quitten. Und gut, ich habe dann glücklicherweise eine Modelagentur gefunden, über die ich relativ viele Jobs bekommen habe, gute Jobs bekommen habe, gutes Geld machen durfte. Cocaine Models auch, also der Name sagt ja schon was, ne? Nein. Super Agentur, tolle Menschen. Und das war, glaube ich, dann auch so meine Haupteinnahmequelle zu dem Zeitpunkt, die Modeljobs. Das hat einfach gepasst damals einfach. Ne? Es ist so, das eine fand einen Abschluss und das andere kam dann direkt hinterher. Das war cool. Ich habe dann bei meinem Kumpel, meinem Regisseurkumpel Bilal Bahadir gelebt, der damals an der KHM in Köln studiert hat, gecouchsurft. Das war auch eine ganz interessante Zeit, weil ich habe zu der Zeit auch viel für die KHM machen dürfen, also drehen dürfen und abends teilweise zusammen mit ihm sitzen oder mit anderen Regisseuren sitzen dürfen und Sachen schneiden oder besprechen und. Das war so ein interessanter Punkt in meinem Leben, dass ich, oder ich war so dankbar dafür, dass ich nicht nur die Schauspielseite sehen durfte, aber auch die Regisseurseite sehen durfte, was mir im Nachhinein später in der Zukunft dann auch in meinem Job helfen durfte. Aber da kommen wir später nochmal dazu. Genau, so ging das halt weiter, ne? So mit dem Modeln und dann bin ich aber nach einer Zeit auch wieder nach Detmold und habe da dann ein Jahr gekellnert in einem spanischen Restaurant und habe von dort aus dann praktisch meine Jobs wahrgenommen.
Das fand ich ganz interessant. Du hast ja gerade erwähnt, dass du bei einem Regisseur Couchsurfing gemacht hast. Mhm. Das ist natürlich eine gute Verbindung, sage ich mal, generell im Thema Schauspielerei oder generell in dieser Branche sind ja Kontakte sehr wichtig. Wie, darf ich mal fragen, wie bist du zu diesem Kontakt gekommen?
Das ist interessant. Und zwar, das war eine Kooperation von der Schauspielschule aus mit der KHM. So. Die KHM hat praktisch für deren Projekte Schauspieler, glaube ich, damals günstig oder for free gestellt bekommen oder die Möglichkeit gehabt, ein Casting zu machen mit Schauspielstudenten und die dann halt im Endeffekt, wenn sie genommen wurden, auch für in einem Filmprojekt mitwirken durften. So, und das war halt so eine Kooperation und dadurch kam ich dann halt an die KHM People ran, ne? Mhm. Genau. So ist das entstanden im Endeffekt. Ja, und gut, dann geht man auch mal raus und, ne, du kennst das ja, unter Alkohol ist man relativ schnell weich und freundet sich an und dann ging das einfach seinen Lauf, ne? Mhm. Das hat funktioniert, das hat gevibed alles und dann ist man dann halt in so einem, dann hat man halt einen zweiten Freundeskreis, ne? Den Regisseur-Freundeskreis, das war cool.
Okay, das heißt, du hast quasi diesen Kontakt bekommen, du hast auch schon Jobangebote bekommen, die allerdings in Konflikt standen mit der Richtlinie der Schule. Ja. Wie ging es dann für dich konkret weiter?
Ich bin dann zurück in meine Heimatstadt, habe dort ein Jahr gekellnert in einem spanischen Restaurant, einfach um dort flexibel sein zu können. Ich wollte einen Job haben, in dem ich praktisch Vollzeit arbeiten kann, aber mir die Zeiten so einteilen kann, dass wenn ich ein Shooting habe oder ein Casting habe, nach Köln fahre und das wahrnehmen kann. So, aber das ist relativ schwierig, wenn du in Deutschland einen Fulltime-Job hast, kannst du nicht mal eben weg. Und das ist ein ganz großes Problem, großes Thema für Künstler oder gerade Schauspieler auch. Dass dieses Vollzeitberufsleben da einfach nicht reinpasst, ne? Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, dass du Vollzeit für eine Firma arbeiten musstest und das zerstört dir deine komplette Vision, ne? So, weil du musst auf jeden Fall in der Lage sein, dann eventuell mal kurzfristig was wahrnehmen zu dürfen. So. Ja. Und das war nicht der Fall in einem Vollzeitjob, deswegen habe ich mich entschieden zu kellnern und ich habe mich aber auch auf einer Seite entschieden, nach Hause zu fahren, weil man ist dieser krassen Partyszene dann nicht mehr ganz so ausgeliefert, ne? Man hat seine Familie um sich rum und es war ein bisschen einfacher. So.
Das heißt, du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, du hast dich dazu entschieden, die Schule jetzt nicht, sag ich mal, offiziell abzuschließen, sondern bist wieder in deine Heimat gefahren, sagst du. Hast du dann noch anderweitig dir das Handwerk in irgendeiner Form angeeignet?
Ich habe nach einem Jahr abgebrochen, habe dann Privatunterricht genommen bei einigen Leuten und die ich jetzt nicht nennen möchte. Aber das war, glaube ich, so mit einer der Punkte, die mich am weitesten gebracht haben. Weil dieser Privatunterricht ist einfach was anderes als in der Schule. In der Schule hast du halt gegebene Zeit. Du hast halt einen riesen, teilweise 20, 25 Leute im Klassenraum. Und das ist halt so dieses konzentrierte Teachen ist nicht ganz so vorhanden. Ich habe es gemocht in einer kleinen Gruppe. In der großen Gruppe geht das auch klar. Nur man geht so ein bisschen unter, ne? Was ist, ich glaube, dieses One-on-One-Coaching oder mal so fünf Leute in einem Coaching, das fand ich viel, viel geiler. Man war viel mehr drin. Und das hatte mich einfach so gereizt an einem Privatunterricht, ne? Und genau, da habe ich nebenbei noch, weil du musst ja in der Übung bleiben, wenn du einfach aufhörst und dann denkst, ja gut, jetzt warte ich mal auf ein Schauspiel-Gig. Das funktioniert nicht. Du musst am Ball bleiben und gerade durch dieses am Ball bleiben, bleibst du auch in dieser Community, weil du lernst immer neue Leute kennen. Ne? So, und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn du dich anfängst zu distanzieren und einfach nur wartest, dass das Telefon klingelt, weil du jetzt ein Jahr auf einer Schauspielschule warst, das ist Bullshit. Ja. Du bist tot. Das darfst du nicht machen. So, du musst immer am Ball bleiben und das ist ganz, ganz wichtig, dass du, ob du jetzt häufig drehst und wenn du nicht häufig drehst, dass du am Ball bleibst und deine oder die Kunst und dein Talent immer weiterhin förderst, weil das ist ja ein Progress. Ja. Du lernst ja nie aus. Ne?
Total. Das ist, ja. Wenn ich da ganz kurz mal einsteigen darf, Alex, das finde ich nämlich total erstaunlich, wenn du dir Profisportler anschaust, die würden nie auf die Idee kommen zu sagen, ich gehe jetzt mal alle zwei Jahre in ein Trainingscamp und erwarte dann, dass ich der beste Boxer bin oder der beste Fußballer. Das wäre doch gar nicht der Gedanke, den man haben würde. Man würde sagen, nein, ich tue da jeden Tag was dafür, wenn ich dort was erreichen möchte, wenn ich zu den Besten gehören möchte. Und in der Schauspielbranche ist es erstaunlicherweise komplett anders. Hier ist es so, du bist auf der Schule, schließt sie ab oder auch nicht oder schaffst sie irgendwie anders deine Expertise und denkst, okay, jetzt darf es auch losgehen und dann dreht es sich nur noch darum. Ja, aber dann wirklich aktiv weiter an sich zu arbeiten, das findet wirklich nur gelegentlich statt bei den Leuten. Und das ist eben nicht das, was man ausschöpfen kann. Man kann auf vielen Ebenen sich weiterbilden, auch selbstständig. Es gibt ganz viel, was man machen kann. Und das, was du auch gerade gesagt hast, finde ich so spannend. Thema Community-Bildung. Dieses Thema, sich vernetzen, mit anderen sich als Team auch zu begreifen und sich auch gegenseitig zu unterstützen. Ja, ich meine, ohne Kontakte, ohne in irgendeiner Form Menschen um sich zu haben, die dieselbe Leidenschaft teilen oder die mir gegebenenfalls auch helfen können und auch Tipps geben können, ist das ultra schwierig. Und das musste ich auch erst sehr spät begreifen. Ich habe auch mal damals gesagt, ich brauche niemanden. Die müssen mein Talent sehen, dann läuft das schon. Ja, und da möchte ich in diesem Fall nochmal ganz kurz Werbung machen, und zwar für die Community. Die Information findet ihr hier unter dem Video. Es gibt nämlich jetzt eine offizielle Community for free, wo Schauspieler sich gegenseitig supporten können, unterstützen können und eben auch in den ganz wichtigen Fragen sich gegenseitig austauschen kannst. Ja, das ist super wichtig. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Kostet nichts. Mehrwert ist dafür wirklich heftig. Von daher, let's go, Freunde. Ja, Alex, richtig spannend. Wie ging es dann weiter? Jetzt möchte ich gerne mal zu einem Punkt kommen, den finde ich super, super spannend. Und zwar, wie ist es passiert, dass du nach Taiwan gekommen bist?
Pass auf. So, es war Weihnachten, ich war in Köln zu Besuch und habe getindert. So. Und das war, glaube ich, auch nur ein Wochenende, dass ich da war und habe mit einem Mädel getindert, das ich drei Tage später angeschrieben habe, aber dann feststellen durfte, okay, hör mal zu, das sind 10.000 Kilometer. Ist das jetzt fake? Ist das ein Bot? Was ist denn das? Aber die hat zurückgeschrieben und ich dachte mir so, ja, irgendwas passt hier nicht. Und hat sie mir erklärt, ja, ich war, oder dass sie zur Weihnachtszeit ihre Eltern besucht hatte. So, aber in Taiwan studiert hatte oder auch schon am Arbeiten war zu dem Zeitpunkt. Und genau, und so kam man dann halt ins Gespräch. Ne? Das ist eigentlich etwas, wo man als normaler Mensch sagt, ja, wird eh nichts. Ne? Komm, hör auf. Ne? Aber man hat dann irgendwie Gemeinsamkeiten gefunden, immer mehr. Und das war einfach schon wieder genau das, was wonach ich gesucht habe, dieses Abenteuer, ne? Nicht dieses, ja komm. Und das fand ich so spannend. Ne? Und da bin ich am Ball geblieben und sie auch. Und dann kam das halt so, dass sie mich besucht hat. Dann hat mich überrascht in Deutschland und relativ früh auch schon, ich glaube nach ein paar Wochen. Und ich dann die Entscheidung getroffen habe, nach Taiwan zu gehen, damit sie ihren Job weiter ausüben kann in Taiwan. Ne? Um sie da nicht irgendwie wegzuholen, habe ich gesagt, weißt du was, Abenteuer, geil, bin ich dabei. Ich habe alles verkauft, alles, was ich hatte und bin nach Taiwan einfach blind drauf los, mit ein bisschen Geld. So, genau. Und dann wurde dort erstmal die Insel erkundet, ne? Als ich dann da war. Das natürlich, die Sprache war ein großes Ding, weil mein Englisch war katastrophal. Katastrophal. Ich konnte im 7-Eleven nur gerade mal irgendwie, weil man spricht in Deutschland ja auch kein Englisch und ich war auch nicht so auf Fremdsprachen, muss ich ehrlich gestehen, zu der Zeit. Und es war ein bisschen schwierig zu Anfang, sich dann da irgendwie durchzuboxen, aber mit Hand und Fuß geht das schon, weil Taiwan mich sehr, sehr nice empfangen hat und die Leute sehr respektvoll sind. Compared to Deutschland manchmal. Ne? Wir sind ja manchmal sehr, sehr picky und dies und das. Ne? Das ist, was auch anstrengend sein kann für einen Deutschen. Ne? Asien und Deutscher, der relativ straight ist und auf Regeln und so weiter gebaut wurde. Und dann hier ist alles so ein bisschen lockerer. Ne? Man muss da erstmal klarkommen. Auf viele Sachen komme ich auch noch nicht klar oder muss mich noch dran gewöhnen. Vielleicht gewöhne ich mich auch nie dran. Ne? Aber es ist so. Das deutsche Blut bleibt immer drin.
Welche Punkte sind dir wirklich so am meisten im Kopf geblieben? Welche krassen Unterschiede gibt es für dich zwischen der deutschen Kultur oder Mentalität und der in Taiwan?
Das Wichtigste für mich, oder was heißt das Wichtigste, der größte Unterschied für mich ist die Kommunikation. Kommunikation in Deutschland ist sehr, sehr, also du bist sehr auf den Punkt, du bist sehr transparent über das, was du sagst. Und im Endeffekt macht man auch weniger Fehler. Hier ist es ein bisschen anders. Ich möchte das jetzt nicht irgendwie negativ dastehen lassen, aber vieles wird halt sehr positiv umschrieben, auch wenn es etwas Negatives ist, wenn Fehler gemacht wird. Versucht man es nicht wirklich als Fehler dastehen zu lassen, sondern ne, versucht so ein bisschen Sugarcoating zu machen. Das ist ein großes Ding, womit ich heute noch zu kämpfen habe, weil ich sehr, sehr präzise arbeite mit den Sachen, die ich mache. Und durch, ich sage jetzt mal nur 50-prozentige Kommunikation, kann man keine 100-prozentige Arbeit machen. Ne? So, das ist so ein Ding. Und gerade auch jetzt mit den Schauspielagenturen, man weiß teilweise gar nicht, was für ein Job das ist, wenn du ans Set kommst. Du weißt gar nicht, okay, was machen wir hier eigentlich? Du weißt, okay, das ist die Gage und das muss ich mitbringen und wo es ist. Und das war's dann. Ne? Und zu Anfang war das relativ schwierig. Und mittlerweile, bevor ich überhaupt zusage, muss ich wissen, okay, was ist Sache? Und viele Agenten kamen zu Anfang gar nicht drauf klar, okay, wieso willst du das alles wissen? Und ich sagte, weil ich das wissen will, das brauche ich. Ne? Wenn da eine Rolle ist, ich möchte mich darauf vorbereiten, das ist nämlich das A und O. Wenn du unvorbereitet ans Set kommst, für die ist das egal, aber du bist im Endeffekt auf dem Screen und du bist derjenige, der dann schlecht aussieht, wenn du nicht vorbereitet bist, ne? Vor der Kamera so oder wenn die Werbung rauskommt. Ne? Hatte ich häufig zu Anfang. Und jetzt nochmal an jeden, der zuschaut, wenn ihr ans Set geht, ihr müsst vorbereitet sein. Das ist das A und O. Ohne Vorbereitung brauchst du erst gar nicht anzukommen. Du musst wissen, was ist der Text? Der Text muss sitzen im Schlaf. Der muss sitzen im Schlaf. Üb den nicht noch irgendwie einen Tag vorher. Das ist katastrophal. Das ist unprofessionell. Die buchen dich nicht wieder. Ne? So, ganz wichtig. Du musst immer hilfsbereit sein. Du kannst fragen, okay, wie kann ich euch helfen? Kann ich was mitbringen oder vielleicht ein paar Klamotten, ne, oder ne, die dir dann passen oder was weiß ich. Das ist wichtig, dann kannst du denen auch Arbeit abnehmen. Ne? Die müssen sehen, okay, gut, ich bin hier mit einem Pro am Arbeiten. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Und Timing, nicht zu spät kommen, ganz wichtig. Komm eher, ne? Ich komme immer eher. Also ich bin mindestens 15 Minuten immer vor der Meeting-Time da. Ne? So, da kommen noch andere Sachen dazu. Aber das sind so die Hauptsachen für jeden, der jetzt zuschaut und zuhört. Ganz, ganz wichtig. Ihr müsst, der erste Eindruck zählt. Ne? Der erste Eindruck, auch wenn du später Fehler machst, aber der erste Eindruck, der brennt sich ein und das kann der Grund sein, wieso die dich später wieder buchen. Auch wenn du an dem Tag vielleicht nicht richtig zu 100% performt hast. So, das ist der Punkt. Genau, und hier in Taiwan war es dann halt, wie gesagt, man wusste teilweise gar nicht, was man macht zu Anfang. Was ist das für ein Job, was ist das für ein Produkt? Weil es da einfach nur darum ging, Geld zu machen. Und zu Anfang habe ich auch alles angenommen, was kam, für einen kleinen Taler. Na, weil ich bin nach Taiwan und hatte nur mein Erspartes dabei. Und dann habe ich mir so schnell wie möglich dann auch 2, 3 Agenturen direkt besorgen dürfen. Was heißt Agenturen? Das ist dann eine Ein-Mann-Agentur, die dann einfach vermittelt. Ne? Die haben dann irgendwie so ein Pool oder 2, 3 Pools, wo sie die Jobs rausfischen. Und dann ist das alles relativ easy gehandhabt. In Deutschland ist es eine andere Geschichte. In Deutschland ist der Vertrag da, dann ist dies da. Hier zu Anfang ist hier vieles ohne Vertrag einfach gemacht worden. Ja, komm, alles gut. Ne? Ja, aber im Nachhinein, umso länger du arbeitest, umso mehr Job du machst, was ganz wichtig ist, dass du dich langsam nicht mehr unter Wert verkaufst. Zu Anfang, wenn du die kleinen Jobs mitmachst, das ist okay. Aber über die Zeit, umso mehr du machst und umso mehr Vertrauen du in dein Spiel hast und dein Selbstbewusstsein wächst ja auch, ne, weil du weißt, was du kannst. Vergiss nicht, oder weiß deinen Wert zu schätzen. Das ist ganz wichtig, weil hier haben wir auch, ich habe teilweise auch noch viele Anfragen für ganz kleine Jobs von Agenten, die ich schon länger habe. Und ich sage, nee, ich mache das nicht mehr. Ich will den Preis haben pro Stunde, Minimum, fertig. Und die fragen sich dann, ja, aber du hast doch vor Jahren auch noch den gleichen Preis genommen. Was soll das denn? Du bist ja hier, weil ich spreche nicht viel Chinesisch, gebrochenes Chinesisch. Und normalerweise sind die Ausländer, die hier dann bekannt sind, die sprechen Chinesisch und sitzen dann in irgendeiner Show. Sind talentfrei, aber die können Chinesisch sprechen. So, das war, was die dann vor Jahren dann famous gemacht hat. Ne? Und da kamen die nicht drauf klar. Aber ne, verkauf dich nicht unter Wert. Wenn du weißt, dass du gut bist und die Energie und das Geld, was du teilweise investierst in deine Weiterbildung, lass das nicht irgendwo hängen in kleinen Jobs. Das ist ganz, ganz wichtig. Und um gerade auch größere Jobs wahrnehmen zu können, hier ist es schon wieder wichtig, musst du häufig drehen oder zu Workshops gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Schon wieder bei dem Thema, dass viele das eigentlich überhaupt nicht wahrnehmen oder vergessen, ne? Genau, das sind so die Unterschiede.
Sehr, sehr spannender Einblick auf jeden Fall. Aber dieses Thema mit sich nicht unter Wert zu verkaufen, das ist ja auch so ein Ding. Das große oder die große Herausforderung, der man sich natürlich gegenübersteht als junger Schauspieler, ist natürlich, möchte man an den großen Produktionen teilnehmen. Natürlich möchte man sich nicht unter Wert verkaufen. Die Realität ist nur häufig die, dass man eben gerade am Anfang vielleicht nicht so oft dreht, wie man sich es vorstellt, dass man plötzlich spürt, verdammt, es sind verdammt viele Schauspieler am Start, wo soll ich die Jobs herbekommen? Sprich, du handelst aus einem Mangel heraus. Aber wie du es auch richtig sagst, es ist ein schmaler Grat, seinen Wert so zu manifestieren, dass man eben nicht sagt, hey, pass auf, ich nehme jetzt für einen Drehtag, da sind 80 Euro okay. So, weil ich möchte irgendwas machen. Ja, und dieser Gedanke kommt eben auch schnell. Komm, dann mache ich das eben für 80 Euro. Hauptsache, ich darf drehen. Und dann denkt man auch immer wieder, ja gut, vielleicht werde ich ja auch gesehen. Ja, so redet man sich das denn schön. Ne? Aber das ist eben das Ding. Man muss irgendwann den Absprung bekommen und sagen, hey, pass auf, Leute, das ist mein Wert. Das ist das, was ich nehme. Und dann ist es halt auch so, dass man den einen oder anderen Job dann eben auch nicht machen kann.
Genau, mittlerweile kann ich mir die Jobs ja schon aussuchen und das ist das Schöne, da bin ich dankbar für. Was heißt, kann ich mir die Jobs? Ich habe entschieden, mir die Jobs auszusuchen. Ja, ich könnte jeden annehmen und könnte prahlen, guck mal, wie viel ich drehe. Aber so ist das ja nicht. Ich drehe immer noch relativ okay. Aber ab einem gewissen Punkt sagst du, okay, das Projekt spricht mich an oder das spricht mich nicht an. Und da möchte ich auch nochmal zu einem wichtigen Punkt kommen. Es kommt ganz auf das Projekt an. Ich habe nämlich Jobs gemacht hier für Regisseurfreunde auch, die international drehen. und deren Arbeit extrem geil ist, da arbeite ich kostenlos. Da sagen die, hör mal zu, ich finde das geil. Oder ne, wir haben, wie du spielst, wir haben hier ein geiles Projekt, ich habe dich gesehen, du passt da rein, lass machen. Ich lese mir das Drehbuch durch und sage, okay, gut, wie sieht es denn aus? Ne? Ist da Budget, nicht Budget? Leider haben wir kein Budget dabei. Das ist ne, so ein Pilotprojekt oder was weiß ich was. Mache ich mit. Warum? Weil das Projekt mich anspricht. Das Projekt ist spannend, das ist geil, da kann ich, das ist meine Rolle. Das ist, da kann ich, das ist was für meine Reel. Ne? Sowas zum Beispiel. Weil andere
Ja.
müssen teilweise für ein Showreel bezahlen und hier kannst du es umsonst machen und kriegst ein geil aber von Typen, die richtig gute Arbeit machen. Ne? Da muss man immer differenzieren. Also einmal ein Job, der dir eventuell gar nichts für die Vita bietet und den du vielleicht auch gar nicht in die Vita nehmen möchtest. Oder ein Job, na, der dann so einen extremen Mehrwert hat, wo du eventuell, ich hatte Jobs, ich würde dafür bezahlen. Na, das
Ja,
ist einfach so geile
das
Projekte.
ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist in der Tat auch der Grund, warum es so wichtig ist, die Branche auch zu kennen. Weil natürlich, wenn du Pilotprojekte hast oder es gibt ja auch wirklich fantastische Studentenabschlussprojekte inzwischen. Hier siehe KHM, eine unglaublich renommierte Schule. Die hatte schon vor 12, 13 Jahren einen unfassbar guten Ruf. Ja, wenn du natürlich dort im Cast bist, natürlich kriegst du da keine große Kohle, aber das sind halt Dinge, die kannst du dir aufs Demoband packen. Ja, da kannst du sagen, hey, das sind coole Referenzen, das sind tolle Kontakte, das ist was anderes. Ne? Aber wenn jetzt die ARD dich anschreibt und sagt, hier komm, oder ZDF, komm mal in den Tatort für 80 Euro, dann ist das nicht richtig.
So
Ne?
genau so ist das. Ja.
Super. Alex, mein Lieber, kommen wir zu einem Punkt. Da hatten wir gestern auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Du bist also dort angekommen in Taiwan. Du hast Jobs machen dürfen, du hast eine Lebensgefährtin gehabt, du wurdest gut aufgenommen. Wann kam der große Aufprall?
Der große Aufbau. Okay, pass auf, ich halte mich kurz mit, wenn es um den Job geht. Ich habe dann die Möglichkeit bekommen, in der Firma meiner Ex-Freundin anfangen zu dürfen, was ein Riesentara war, weil es das Paperwork und hin und her, ne? Gerade mit einem Ausländer, der von jetzt auf gleich dann irgendwie ankommt, weil du musst dem Government praktisch Beweis liefern, dass du geeignet bist für den Job. Ne? So, wieso ein Ausländer? Wieso keiner von unseren Leuten? Ne? Genau das musst du denen beweisen. So. Und dann habe ich erstmal für 2 Monate kostenlos gearbeitet und erstmal gezeigt, okay, wo kann ich ansetzen, wo kann ich helfen hier? Und ich habe feststellen dürfen, dass deren Marketing nicht wirklich oder fast gar nicht vorhanden war. Ich dachte mir, okay, cool. Visuell war ich schon immer irgendwo an einem guten Punkt und durfte auch glücklicherweise dann auch neben dem Schauspiel mit den Regisseuren zusammenleben und deren Lifestyle verfolgen und vieles lernen, was mega war in Sachen Kameraeinstellung, Licht und. Und habe dann da die 2 Monate gerockt und denen auch was eingebracht mit meinen Commercials und das ging dann halt wirklich bergauf. So, ich habe dann vieles gemacht, ich habe deren Logo verändert international und solche Geschichten. Das ist was ganz toll war und eine Ehre für mich. Das war die größte Bakeware Company in Asien. McDonald's in weltweit haben deren Produkte benutzt. Ne? McDonald's und größere und Starbucks. Und das war schon, da bin ich sehr dankbar für, dass sie mich aufgenommen haben, weil es relativ viel Arbeit war auch. Genau, da habe ich 4 Jahre gearbeitet. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ich war 6 Monate in Taiwan, habe Sport gemacht, alles war super. Habe auch als Model und Schauspieler gearbeitet nebenbei. Und das war auch das Schöne, dass die Firma mich dann da relativ flexibel hat gehen lassen in dem Punkt. Und nach 6 Monaten hatten wir das erste Erdbeben in Taiwan. Da saß ich im 15. Stock, das waren 24 Stöcker und da hat es halt gerummelt. Und ich so, Alter, was ist hier los? Und ich war halt 6 Monate clean. Und das hat mich so gestresst, dass ich runtergegangen bin, mir ein paar Bierchen geholt habe und wieder angefangen habe zu rauchen. So, ich habe gesagt, ich gehe nicht in dieses Hochhaus back, ohne komplett besoffen zu sein, weil das mache ich nicht mit. Und dann habe ich mich halt jeden Abend komplett weggeschossen, ne? Um diese Erdbeben nicht mehr wahrnehmen zu können. Weil wir haben manchmal eine Erdbeben-Season hier, dann kommen die mal, ein paar kommen am Tag, dann kommt wieder gar nichts, ne? Und dann kommen wir wieder. Und wir hatten letztes Jahr auch ein großes Erdbeben hier, das war, glaube ich, in Deutschland in den Nachrichten, wie ein 7-4er oder sowas, das hat auch schon krass. Aber man ist halt dran gewöhnt nach einer Zeit. Damals war das aber was ganz anderes. In Deutschland kennen wir das nicht. In Deutschland kennen wir nicht etwas, was wir nicht kontrollieren können oder wovor wir nicht weglaufen können. Weißt du, was ich meine? Und so ein Erdbeben ist halt, das Erdbeben ist ja nicht das Problem. Das Gebäude könnte ja einstürzen. Das ist ja immer das Problem. Ne? Und ich habe mich halt dann so reingefuchst und reingeresearcht, was vielleicht auch ein Fehler war, weil es hat meine Anxiety einfach nochmal schlimmer gemacht. Ne? Was alles an Erdbeben hier passiert ist. Und das hat halt alles so hochgebracht mit dem Alkohol. Und da war ich wieder drin. Ne? Zwar waren die Drogen komplett weg in Asien, aber der Alkohol und die Kippen waren hier. So. Später kam noch Red Bull dazu, was auch nochmal eine Katastrophe war. Aber gut. Ja, und so ist das halt dann weitergegangen. Ich habe teilweise in die Nächte gesoffen und es wurde immer schlimmer. Dann kam das halt. Ich glaube, die letzten 2 Jahre, bevor ich aufgehört habe, war ich fünf, sechs Tage komplett Hacke. 5-6 Tage die Woche komplett durch. So, ne? Und es ist auch bei vielen Ausländern der Fall, dass sie in den Alkoholismus fallen. Weil wenn du als Ausländer nach Asien kommst oder generell als Ausländer in ein anderes Land, was andere Sitten hat und andere Behaviors, fühlt man sich erstmal alleine. Weil dein Humor ist komplett anderer oder deren Humor ist anders. Die Regeln sind anders, die Leute springen auf Art und Weise, wie man spricht, anders an. Ne? Es ist, also, ne? So der Slang und so weiter. Es ist, man fühlt sich einsam und dann relativ schnell auch so ein bisschen verloren. Und man sucht nach etwas, was man aus der Vergangenheit gewohnt ist. Und dann kommt der Alkohol ins Spiel. Das ist dein Freund, der bleibt dann da und ne, der ist immer unter die ne, Zigaretten und so weiter. Und ich habe teilweise bis in die Morgennächte, bis 5, 6 am Morgen in Parks gesessen und habe mich kaputt gesoffen. Glücklicherweise war ich dann praktisch wie als Freelancer angemeldet an meiner damaligen Firma, dass das klar ging, weil ich viel gereist bin. Ich habe für die ja gefilmt, die Commercials und so weiter. Ja, das wurde immer schlimmer. Bis zu einem Punkt, wo ich eine Nacht raus war auf einer Party und zum Schluss haben die sich noch ein Pfeifchen angezündet, also haben gekifft. Und ich nach Hause gefahren bin, auch komplett Hackenknülle und da noch weiter getrunken habe, den Streit angefangen habe mit meiner Freundin, mit meiner jetzigen. Und dann schlafen gegangen bin, durchgepennt habe bis ungefähr 10 Uhr. So. Und dann kam nämlich der Punkt. Also der Typ, der gearbeitet hat, gemodelt, geschauspielert, ja, Party, alles jut, lag dann im Bett und ist aufgewacht und ich habe meine Augen geöffnet und es hat sich angefühlt, als hätte meine Seele mich zur Hälfte verlassen. So. Es hat sich genauso angefühlt, als hätte ich mich beim Sterben unterbrochen. Ich habe mich gestört oder noch gerade so mich zurückgezogen. Es ist schwer zu erklären, aber es ist so eine Schwäche gewesen, wo ich mir gedacht habe, auch so eine Gleichgültigkeit, aber auch ein Schock innerlich. Und du denkst hier, du liegst, du hast dich noch nicht bewegt, aber so diese 2, 3 Sekunden fühlen sich an wie eine Stunde und du gehst durch so viel Emotionen und Gedanken durch, was das eigentlich ist hier. Und ich habe mich aufgeschmissen oder versucht aufzuschmeißen. Das war, ich hatte keine Kraft. Ne? Ich habe mich hingesetzt und mein Herz hat wie so ein kaputter Motor angefangen zu rummeln. Ne? Blub, 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 als wenn du so einen alten Motor anschmeißt. Ne? Und ich habe das durch den ganzen Körper gefühlt. Und ja, und habe meine Freundin dann hab ihr Bescheid gesagt, die saßen im Wohnzimmer, es war 10 Uhr abends und haben gesagt, ey, irgendwas ist hier komplett, ich weiß nicht, was los ist. Und sie kam dann und das hat sich dann gelegt für 1, 2 Minuten. Und habe ich gesagt, okay, ich gehe wieder ins Bett, dann bin ich ins Bett und dann ging es los. Und mein Herz hat angefangen zu rasen, aber zu klopfen, als würde es aus meiner Brust rausspringen wollen und ich konnte es nicht aufhalten. Weil ich habe gelegen, ich war ruhig. Normalerweise kenne ich das nur von einem Marathon oder Sprint, ne? Dass dein Herz so kloppt. Aber das ist, Ich konnte es nicht kontrollieren. Ich dachte, ich kriege eine Herzattacke. Ist Feierabend. Ich dachte, okay, was ist hier los? Zum gleichen Zeitpunkt habe ich meine Kraft verloren. Ich wusste nicht, was los ist. Ich habe versucht, das Wasser zu greifen und ich konnte meinen Arm nicht mehr hoch. Und ich habe mich hingelegt auf einen kalten Boden und habe meine Füße hochgelegt. Und es wurde immer schlimmer. Und ich habe meiner Freundin gesagt, hör mal zu, ich glaube, ich gehe gleich. Ne? Ich glaube, ich gehe gleich. Hol die Ambulanz. Und das Herz hat nicht aufgehört. Es wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und sie ist dann ins Wohnzimmer verschwunden, hat die Ambulanz angerufen. Und ich habe sie gerufen, habe gesagt, hör mal zu, ich glaube, es ist soweit. Bitte setz dich einfach zu mir, halt meine Hand. Ich möchte nicht alleine sterben. So, bleib hier. Ich möchte ins Gesicht gucken, wenn ich gehe. So, ich war bei mir ging alles durch den Kopf, was nur durch den Kopf gehen konnte. Und ich habe gesagt, okay, gut, that's it. Und genau, das... Der Krankenwagen erreichte dann irgendwie nach, ich glaube, 10 Minuten. Glücklicherweise war ein Krankenhaus relativ in der Nähe. Und ich konnte nicht aufstehen. Ich habe versucht, mich aufzuraffen. Dann meine Freundin hatte mir geholfen. Und sobald ich meinen Kopf hochgenommen habe, hatte ich das Gefühl, ich passe out. Also ich falle in Ohnmacht. Ich sage, nee, ich kann das nicht, geht nicht. Dann haben die dann eine Trage rein und mich drauf und mich irgendwie in einem ganz bestimmten Winkel in den Fahrstuhl reingequetscht und mich eingebunden und dann runter ab in den Krankenwagen. Und ich habe noch ein Video vom Krankenwagen, als ich im Krankenwagen lag. Meine Freundin hatte eins gemacht. Luckily, was wird mich immer daran erinnern. Ich werde mal so ein Video machen, wo ich die ganzen Sachen mit reinpacke. Einfach mal, um das mal visuell zu zeigen für andere, was vielleicht auch abschreckend sein könnte, hoffentlich. So. Krankenhaus, Herz war in Ordnung, haben sie gecheckt, aber ich habe immer mal wieder so diese Attacken bekommen, wo ich dachte, okay, gut, ich falle in Ohnmacht. Und bin dann nach Hause und das ist halt, ich habe die schlimmste Zeit in meinem Leben durchlebt. Ich glaube, die nächsten 2 Monate waren die schlimmsten Zeit in meinem ganzen Leben. Ich habe die schlimmste Depression gehabt und wenn mir jemand sagt, dass Depression nicht wahr ist, Depression gibt es. Die Problematik mit Depression ist in meinen Augen, weil ich habe mich extremst reingelesen in diese ganzen Symptome und wieso passieren solche Sachen. Dass ich meinen kompletten Körper, mein Nervensystem und gerade meinen Magen-Darm-Trakt durch dieses viele Gesaufe und das Gerauche und Alkohol und Red Bull und den Zucker, Zucker ist ja ganz schlimm, naja, anderes Thema, dass mir das mein Gut oder mein Verdauungssystem und meine Därme so zerstört hat oder die Flora, dass ich nicht mehr in der Lage war, mein Serotonin zu produzieren. Serotonin ist das Happiness-Hormon. So. Und 95% dieses Hormons wird in deinem Darm produziert und 5% in deinem Gehirn. So. Und da kamen so viele Sachen dazu. Ich habe abgenommen, ich habe andauernd Panikattacken bekommen und dann auch wieder Herzrasen und. Ich hatte Atembeschwerden, das war das Schlimmste. Ich dachte kontinuierlich, ich bekomme keine Luft. Immer. Oh, oh. Und du denkst, du stirbst. Du denkst wirklich, okay, fuck, was? Oh, na? Und dann war es mal wieder gut für eine Stunde, dann ging es wieder los. Und du denkst, und das für 2 Monate, dann kontinuierlich. Ich habe es nicht mehr ausgehalten, bin dann zum Arzt und der hat mir Pillen verschrieben. Ich habe dann 2, 3 verschiedene Art von Pillen bekommen. Und relativ viele auch, direkt für ein halbes Jahr, was normalerweise nicht gang und gäbe ist. Aber die haben mir das angesehen, der braucht das so. Und dann war ich auf Pillen. Und was dann noch dazu kam, ist, dass durch die Pillen habe ich Herzrhythmusstörungen bekommen. Extreme. Dann habe ich ein Langzeit-EKG mitbekommen. Und er hatte dann 12.000 bis 15.000 Herzrhythmusstörungen am Tag. Und ich mir dachte, das kann es nicht sein. Ich war schon an einem Punkt, wo ich mir sagte, weißt du was? Dann ist das so. Weil es hat sich so gefährlich angefühlt, mein Herz, weil es hat sich angefühlt, als wäre das wirklich nicht gut, da reißt irgendwas. Da kann jeden Augenblick was reißen. Es war einfach, ich hatte schon abgeschlossen, als ich gesagt habe, wenn ich jetzt einen Fahr kriege oder irgendwas reißt im Herz, dann ist es halt so. Na, so bin ich in den Tag mit reingegangen. Ne? Mit einer Depression, mit einer Angst, mit Herzrhythmusstörung, mit Atemproblemen und Ach, finster. Ich will jetzt auch nicht rumklagen. Ne? Ich musste dahin. So, ich musste genau an den Punkt, um, ich denke auch heute noch, dass das irgendwas war, was mir das Universum mitgeben wollte, um zu sagen, hör mal zu, Jung, es ist genug. So, sonst, ich bin mir sehr, sehr sicher, und deshalb sage ich auch jedem, dass ich mein, ich war zu dem Zeitpunkt 36, dass ich mein 37. Lebensjahr, nicht mehr erlebt hätte, wenn ich weitergemacht habe. Da bin ich mir 1000% sicher. Und das musste passieren.
Wahnsinn.
Genau.
Und jetzt stellt sich mir natürlich die ganz, ganz große Frage, Alex. Was ist passiert, dass du einen anderen Weg für dich gewählt hast? Was war dein Why? Was hat die Veränderung vorangetrieben?
Natürlich war es auf einmal, auf einer Seite diese Experience und die Angst davor, was passieren kann, wenn du weitermachst. Aber ich wusste auch, weil ich war nicht wirklich abhängig zu dem Zeitpunkt. Irgendwie, ich war nicht abhängig von Alkohol. Ne? Ich war viel mehr abhängig vom Zigarettenrauchen. Ich habe 2 Schachteln am Tag gequarzt. So. Aber ich hatte einen Tag in diesen 2 Monaten, ich habe nämlich in diesen 2 Monaten noch zusätzlich Covid bekommen, was auch nochmal eine Katastrophe war, ein hartes Covid. So. Alles kam zusammen. Ich habe nämlich alles zu dem Zeitpunkt noch abgesetzt. Ich habe keinen Kaffee mehr getrunken, ich habe keine Zigaretten mehr geraucht, kein Alkohol mehr, kein Zucker mehr, alles nur gutes Food gehabt, was auch ein Fehler war. Ne? Und ich habe dann mit dem Rauchen erstmal wieder angefangen, um dem Körper zu sagen, okay, cool, du bist nicht komplett auf Entzug. Und es hat dann auch geholfen. Ne? So. Und irgendwie war das so, dass ich die Pillen, die ich genommen habe, die zu den Herzrhythmusstörungen geführt haben, dann auch abgesetzt habe, weil ich einfach nicht mehr unterm Einfluss und unter dem Einfluss von Drogen sein wollte, weil es ist ja auch eine Droge. Und ich habe mich da reingelesen, was diese Benzos, ich kenne den vollen Namen nicht, die das so ausgelöst haben damals, überhaupt verursachen. Und wenn du die sofort absetzt, kann es auch sein, dass du irgendwie, dass deine Systeme versagen. Ich meine, es gab 1-2 Fälle in den USA, da waren Hollywood-Actor, die auch Trinker waren, die dadurch gestorben sind, irgendwie Nierenversagen oder sowas war das, glaube ich, bei denen. Anyway, und im Endeffekt habe ich die Entscheidung getroffen, komplett aufzuhören und die Pillen sein zu lassen und mich da durchzukämpfen, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach so neidisch war auf eine Person, die ich draußen laufen haben sehe. Ein Jogger. Und ich dachte mir, ich bin so neidisch, ich will das auch. Weil ich war nicht in der Lage, nicht mal mehr in der Lage, mich sportlich zu betätigen. Also genau in die Gegenrichtung zu gehen, mich, meinen Körper in eine gesunde Richtung zu bewegen. Und das hatte mir so die Augen geöffnet, dass ich gesagt habe, ich höre jetzt alles, aber ich will auch, ich gehe jetzt raus und mache Sport oder ich will Sport machen, genau wie der Mann da draußen. Das hat mich so, irgendwas hat es in mir ausgelöst, das hat einfach alles umgeswitcht. Und dann ging es los, ich habe einen Monat später eine Ausbildung oder ein Zertifikat oder einen Lehrgang angefangen zum Personal Trainer, zum Zertifizierten. Und habe dort oder hauptsächlich diese Ausbildung gemacht, über ein halbes Jahr, um zu wissen, was passiert mit dem Körper eigentlich. Ich habe speziell die beste zu der Zeit genommen, weil die sehr in die Tiefe gegangen ist und nicht nur über, wie hebe ich Gewichte, ne, gelehrt hat. Und über Hormone und was alles passiert und sowas, um meinen Körper überhaupt kennenlernen zu dürfen und dann auch in den Sport zu gehen mit einem gewissen Wissen. Ne? So, vorbereitet. Und ja, und dann ging das langsam los. Und ich habe mich dann erstmal habe ein Fahrrad geholt, habe mit dem Radfahren angefangen und um mich wieder langsam auf Vordermann bringen zu können. Weil mein Körper war, ich war auf 72 Kilo. Davor war immer mein Standardkilo, war 75 oder 76. Ich habe gut was abgenommen, ich hatte einen Wasserbauch und es war es war schon ein Elend. zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann hat sich das halt mit dem Sport immer so weiter eingeschlichen. Ne? Und dann hat man auch mal Rückschläge gehabt, hin und her. Und da war's, ich bin am Ball geblieben. Der Sport hat mir auf einer Seite wirklich mein Leben gerettet, keine Frage. Ich habe nicht immer Spaß dran gehabt, weil ich hatte auch Zeiten, wo ich gar nicht gehen wollte, aber so diese Disziplin zu entwickeln, ich habe mir so in den Arsch getreten, habe mir gesagt, wenn du das nicht machst, dann fällst du zurück. Ab diesem Punkt möchtest du nur noch wachsen. Du willst nur noch wachsen. Du willst in allem, was du tust, nur noch besser werden. Egal, was kommt. Und für mich war ab dem Punkt auch der Alkohol und alles war abgeschrieben. Weil ich habe eine Entscheidung in mir getroffen, durch diese Experience, die ich hatte, dass ich dieser Mensch nicht mehr sein möchte. Wahnsinn. Und ich habe einfach dieses als Zeichen genommen, nochmal eine zweite Chance bekommen zu können. Ja, und das war so der Punkt, wo ich sagte, jetzt geht's nur noch bergauf.
Ja. Wahnsinn. Das heißt, du hast diese aktive Entscheidung für dich getroffen. Und ich glaube, was du gerade beschrieben hast, ist ein ganz entscheidender Punkt. Und ich glaube, wenn man diese Entscheidung für sich trifft, bevor man diese Entscheidung trifft, ist es, glaube ich, auch super wichtig, mit sich selber ehrlich ins Gericht zu gehen. Heißt, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, pass auf, so geht's nicht weiter. Die und die Punkte funktionieren für mich nicht mehr. Das muss sich ändern. Und diesen Punkt hast du ja offensichtlich durchlebt, durch ja eine Art Schockerlebnis, auf was es alles zugelaufen ist, hat sich quasi ja zugespitzt bei dir. Und du hast eine Entscheidung getroffen, dein Leben, kann man ja wirklich so sagen, zu verlängern, deutlich zu verbessern und zu wachsen. Und das finde ich super spannend. Wie sieht das aus, Alex? Wenn jetzt der Zuhörer hört sich das jetzt an und sagt, Mensch, eine spannende Geschichte, aber wie kann ich denn jetzt anfangen? Wie kann ich denn was verändern? Wenn ich jetzt beispielsweise sage, hey Alex, wenn ich einen Tag mit dir verbringen würde, wie würden deine Routinen aussehen? Wie stehst du morgens auf? Wann überhaupt stehst du morgens auf?
Erstmal musst du verstehen, wieso du diese Sachen machst. So, ich kann jetzt einen Zettel geben mit einer Routine, die stotterst du ab, aber du weißt nicht, wieso du es machst. So, jeder Punkt auf dem Zettel hat einen Grund. So, alles, was ich mache, hat eine gewisse Struktur und diese Struktur hat einen gewissen Grund, wieso ich diese Struktur habe. Da ist eine gewisse Effizienz drin. Deshalb musst du erstmal anfangen zu verstehen, wieso du oder was du ändern möchtest. So. Und vieles hängt von deinem Umfeld ab. So, kommen wir zu dem Umfeld. Das Umfeld ist extremst wichtig. Die Freunde, die dich umgeben, sind wichtig. Deine Familie, die dich umgibt, dein Umfeld muss dir einen Mehrwert geben. Wenn dein Umfeld, egal ob Familie oder Freunde, dir keinen Mehrwert mehr gibt, dann musst du zusehen, auch wenn es jetzt scheiße klingt, dass du abhaust. Das ist so. So, wenn du wachsen möchtest, dann musst du da weg. Das ist ganz einfach, weil es wird dir extremst erschwert, dich als Mensch weiterzuentwickeln und zu bilden, wenn dein Umfeld dich jedes Mal wieder runterzieht. Ja, du willst steigen, aber nee, warte, lass mal, nee, bleib, nee, nee, nee. Ne? So, auf der einen Seite das. Auf der anderen Seite bist du ja unterbewusst immer an die Leute gebunden, mit denen du aufgewachsen bist. Deine Freunde, mit denen du viel Zeit und Erfahrung verbringen oder machen durftest. Und das ist schwer für dich, unterbewusst zu sagen, ja, weil dann kann ich ja nicht mehr mit dem feiern gehen, dann kann ich das mit dem nicht mehr machen, dann kann ich das nicht mehr machen. Und das muss dir klar werden. Der Weg kann einsam werden. So, aber du musst diese eine Entscheidung treffen. Es hängt alles nur ab von einer Entscheidung. Wo möchtest du sein? Lass uns mal sagen, in 5 Jahren. Was möchtest du machen? Wo möchtest du sein? Möchtest du dein volles Potenzial ausnutzen? Oder möchtest du nur 50% oder 40-30% von dem ausnutzen, was du eigentlich in der Tasche hättest? Ne? Die Frage musst du dir erstmal stellen. Wer willst du sein? Wo möchtest du sein? In 5 Jahren. Ich kenne das noch damals aus dem Berufsleben, wenn du ein Vorstellungsgespräch hattest, wurde dir diese Frage gestellt. Ich habe mich immer gefragt, wieso stellst du mir so einen Scheiß? 5 Jahre? Und dann? Was willst du denn? Ne? Und das ist der Punkt. Ich möchte wissen, ob du einen Plan hast. Ich möchte wissen, ob du dein Leben unter Kontrolle hast, deine Gedanken unter Kontrolle hast, deine Wünsche und Ziele unter Kontrolle hast oder aligned hast, ne, mit deinem Leben. So, weißt du, wo es lang geht? Weißt du, wo du hin möchtest, wie du da hinkommst? Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Du brauchst dein Bild. So, okay. Oder so ein Moodboard. Manche bauen sich dann ein Moodboard auf. Ne? Da möchte ich sein in 5 Jahren und so weiter. Ich habe auch was Ähnliches, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. So. Weiß, was du willst oder make sure, was du willst und wo du sein möchtest und fälle die Entscheidung, bist du bereit, den Weg zu gehen? Bist du bereit, den Schmerz zu erleiden? Weil es wird nicht einfach. Es wird nicht einfach.
Und das ist ja auch, entschuldige, dass ich unterbreche, Alex, das ist ja auch so ja. Diese Geschichte, dass jeder möchte sich immer in diesem Weg, also jeder möchte sich in dieser Sphäre bewegen, wo es immer möglichst angenehm ist, möglichst ein geringer Widerstand, immer einen gewissen Komfort, ja. Aber das wirst du sicherlich gleich auch nochmal bestätigen, aber Wachstum kann auch schmerzhaft sein. Wachstum macht auch einsam, wie du gerade gesagt hast. Es ist nicht immer angenehm, aus seiner Komfortzone rauszugehen und sich mit Dingen zu konfrontieren, die man instinktiv lieber eher vermeiden würde. Ja, wo man sagt so, nee, komm, mache ich heute doch nicht. Ja, die Meile mehr laufen, mein linkes Knie zwickt, lasse ich heute sein, kann ich auch nächstes Mal machen. Ja, jetzt, ich kaufe mir heute doch noch einen Snickers, weil ich habe ja heute auch schon viel gemacht. Ja, also ein Wachstum ist schmerzhaft und ich habe das selber auch am eigenen Leib gespürt, weil ich versuche auch meinen Lebensstil immer weiter zu verbessern. Und was du auch selber gesagt hast mit dem Umfeld, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, Alex. Das Umfeld ist einfach so entscheidend, weil es werden Menschen kommen, die dir reinreden, die du gut kennst, die dir am nächsten sind, die dir dann sagen, ach komm, willst du jetzt nochmal 20 sein, Dennis? Warum machst du jetzt einen 20-Kilometer-Lauf? Ja, willst du es nochmal wissen? Und verlachen es dann und versuchen quasi dein Potenzial zu unterminieren. Ja, klar kann man sagen, die meint es nicht böse, aber letztendlich ist es nicht förderlich für dein Wachstum. Und solche Menschen hat man schnell um sich rum. Dass wenn du eine Veränderung stattfinden lässt, dein Umfeld dir plötzlich spiegelt, stopp, warte mal, was ist los mit dir? Irgendwas stimmt mit dir nicht. Wieso machst du plötzlich Dinge, die ich mir selber gar nicht zutrauen würde? Komm mal schnell zurück zu dem, in dem Bereich, wo ich mich wohlfühle, wo wir dich kennen, wo du auch bleiben sollst.
Absolut, absolut. Ja, es ist nicht einfach. Aber diese Leute haben natürlich dann praktisch Angst, dich als Person oder als alten Dennis oder Alex zu verlieren. Das ist, und dann aber auch sich auf einer Seite praktisch, glaube ich, auch unterdrückt gefühlt oder fühlen sich unter Druck, dass sie eventuell dann mitziehen müssten. Weißt du, was ich meine? Das ist so, da ist so eine gewisse Angst da. Okay, der geht jetzt zum Sport. Muss ich jetzt, um mit ihm befreundet zu bleiben, vielleicht auch mit zum Sport oder weiß ich nicht. Habe ich aber keinen Bock drauf. Da ist ein Konflikt, dass das Ego dann aufbaut. Lass uns mal in der Safe Zone bleiben. Ne? Lass den mal machen, aber irgendwie die anderen, ne? Ja, du kennst ja dieses, der Teufel und der Engel. Ne? Der Engel sagt, komm, mach, und der Teufel holt ihn mal wieder zurück. Ne? Ja. Und das ist so ein ganz gefährliches Ding. Ich glaube, da geht auch ganz viel vor bei den Leuten, die dich umgeben, die auf diese Veränderung gar nicht klarkommen. Ne? Weil du steigerst ja deine Vibration, deine ganze Energie ist ja anders. Ne? So, und das macht denen Angst. Ja. Und das ist was Gutes.
Total. Das ist ja gerade, wenn man sich entscheidet, in die Schauspielerei zu gehen oder in die Kunst im Generellen, da wird man zu 100% auf Menschen stoßen, die diesen Traum oder diesen Weg nicht respektieren oder die auf eine subtil aggressive Weise deutlich machen, dass das irgendwie keinen gewissen Wert hat für die Menschen. Ja, also da gibt es immer die beliebten Sprüche, wenn du erzählst, hey, ich möchte in die Schauspielerei gehen, dann wird das verlacht auf irgendwelchen verwandten Partys oder beim Onkel oder sonst irgendwo auf dem Dorf, wo man herkommt. Dann wird gesagt, ach, hier, du willst ja neue Brad Pitt werden, willst ja zu GZSZ. Es gibt so eine Standardklaviatur an Floskeln, die dir begegnen werden. Ja, so. Und was hast du schon gedreht? Ja, das heißt, du wirst stetig damit konfrontiert, dass du aus deren Augen in irgendeiner Form ein komischer Typ geworden bist. Das ja, Ganze ändert sich natürlich, wenn du erfolgreich bist. Dann wollen sie dich alle gekannt haben. Aber auf dem Weg dahin ist es ist, man muss wirklich Dreck fressen können, wenn man diesen Weg geht. Absolut.
Ja. Ja, und das hast du überall, jetzt wo du es gerade ansprichst, das ist lustig machen. Ich habe damals nach der Bundeswehr als Überbrückung in einer Leihfirma gearbeitet, in einer Küchenfirma. Und da war ein Vorarbeiter, was heißt Vorarbeiter, Schichtleiter, weil mein Traum war es, eine Ausbildung zum Automobilkaufmann zu machen. So, ich hatte aber mein Abi abgebrochen, du brauchtest ein Abi. Ne? So, ich habe aber gesagt, hör mal zu, ich kann das machen, weil ich war sehr gut im, ich war sehr gut in mich selbst verkaufen. Im Marketing war ich gut. So, ich wusste genau, wie ich was zusammenpacken muss, um das beste Potenzial oder das beste Bild von mir praktisch auf Papier zu bringen, ohne zu lügen. Ne? So, alles war. Und das habe ich meinem Vorarbeiter damals gesagt und er sagte, ja, ja, und dann wahrscheinlich auch noch bei Mercedes. Ne? Und hat mich ausgelacht. Hätte er gewusst, dass ich später ein Service-Team-Leitung mache bei Audi und VW, der wäre aus allen Socken gefallen. Ne? So, aber so ist das auch. Du hör niemals auf solche Leute. Das ist katastrophal, wenn du so Leute um dich rum hast und versuch dich nur mit positiven Leuten zu umgeben. Keinen Raum für Negativität lassen. Egal wer. Meine Mutter zum Beispiel hatte sehr häufig auch mal so negative Momente. Und da bin ich abgehauen. Das wollte ich nicht. Ich kann das nicht, weil ich habe eine relativ sensitive, meine Fühler sind weit out. Ne? Ich kann von weit schon riechen, okay, gut, mit dem will ich jetzt gerade nicht so, ne? Die Laune ist kacke, habe ich keinen Bock drauf. Ne? So. Und das kann manchmal schwierig werden, also wenn du ein bisschen zu empathisch bist. Ja. Aber ja, wo sind wir stehen geblieben?
Ja, das ist ein super interessanter Punkt. Aber Alex, wie lief es denn für dich jetzt weiter? Du hast ja angefangen, Sport zu machen. Du hast angefangen, deinen Lebensstil aktiv zu strukturieren, Finger wegzulassen vom Alkohol, von den Zigaretten. Du bist fitter geworden, gesünder. Wie lief es für dich weiter? Was hält dich aufrecht? Was ist es, was du machst, wo du hin willst?
Ich habe über die Zeit gelernt, ich habe erstmal viel Recherche betrieben. Alles, was mit Körper und Geist zu tun hat. Ich habe mit Meditation, mit Atemübungen angefangen und. Und habe dann praktisch über die Zeit feststellen dürfen, was das mit dir macht. Und das hat mich am Laufen gehalten. Dieser Prozess hat mir plötzlich, es hat mir Spaß gemacht zu sehen, wie mein Körper und mein Geist sich entwickelt. Und ich habe so viel Sachen ausprobiert, dass ich an einem Punkt war und habe mir gesagt habe, weißt du was, es ist, das hat mich, ich habe einen Moment, da saß ich auf dem Klo. So, pass auf. Ja. Da habe ich gestern noch nicht drüber gesprochen, aber es war ein einschneidender Moment. Ich saß auf dem Klo und mir gingen Gedanken durch den Kopf, die mir sonst nie durch den Kopf gegangen sind, mein ganzes Leben lang, meine ganze Denkensweise. Meine ganze Wortgestaltung, mein Englisch hatte sich verbessert plötzlich. Ich dachte, okay, ne, und da war ich jetzt, ich glaube schon, lass mich mal 8 Monate raus oder so aus der ganzen Trinkerei. Ne? Und ich habe gemerkt, wow, du bist ein ganz anderer Mensch. Wer bist du? Ich kannte diese Version gar nicht von dir. Ich war so erstaunt von der ganzen Person, die da gerade auf der Toilette saß, auch wenn es lustig klingt, ne? Aber da ist es passiert. Das war so, wow. Und das hat mich am Laufen gehalten. Dieser Moment war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, okay, das bist wirklich du. Diese ganzen Drogen, die du vorher gehabt hattest dieses Einprogrammierte, was du von deinen Eltern und deinen Freunden mitbekommst, das ist ja das, was sich im Endeffekt ausmacht. Ne? Du bist ja das Resultat deines Umfelds. Und nach 8 Monaten Abschottung, ich hatte nur mal eine Freundin neben mir, über die 8 Monate, fängst du an, du selbst zu werden. Und das hat mich so fasziniert im positiven Sinne und so überrascht, dass ich sagte, ich will mehr davon sehen, ich mache jetzt weiter. Das ist so geil. Es ging nur noch bergauf, Gesundheit, bergauf, bergauf, Körperstatur, bergauf, Mindset, bergauf, Englisch, bergauf, alles ging nur noch ab. Natürlich gab es auch so kleine, wo du gefallen bist, aber gerade diese Momente, wo du gefallen bist, waren so spannend, weil du genau wusstest, okay, bis hierhin kann ich gehen und nicht weiter. Jetzt musst du einen anderen Weg gehen. Ne? Oh Mann, das war mega.
Bis
Ich kann es
hochgefallen.
nicht beschreiben. Das ist, ja, das war magisch. Und das hat mich am Laufen gehalten, einfach diesen Prozess zu sehen, ne? Diesen Progress über die Zeit und jetzt auch noch. Und ich bin noch lange nicht da, wo ich sein möchte. Und das ist einfach so schön und so, ernüchternd und man nimmt so viel mehr wahr, auch von der Natur und von Menschen, denen man einfach nur gerne zuguckt, ne? Sich einfach hinsetzt und einfach mal Menschen beim Leben zuschaut. Und ich kann es nicht beschreiben. Das ist,
Ich finde, du
ja.
beschreibst es, ich finde, du beschreibst es sehr, sehr gut, Alex. Und ich finde es auch sehr, also ich sehe die ganze Zeit Bilder vor meinen Augen und ich bin sicher, dass es den Zuhörern genauso geht. Das, was ich gerade so aufnehme, wenn du das erzählst, ist, du sagst, du hast dich plötzlich selber kennengelernt. Du hast etwas gesehen. Ja? Für mich ist es wirklich so offengelegtes Potenzial. Und woran mich das so ein bisschen erinnert, ist, dass man beginnt, sich Vertrauen in sich selber zu finden. Dass man beginnt, das selber schätzen zu lernen, was man ist. Und auch beginnt auch stolz darauf zu sein. Ich finde auch mit Recht, weil man eine Entscheidung getroffen hat. Und
Absolut.
das ist auch so ein Ding, dass man, und das ist so ein Punkt, den ich auch gerade sehr, sehr stark forciere, ist, dass ich gezielt mich in Momente begebe, die mir unangenehm sind. Sprich, wenn es heute schneit es wie verrückt in Köln. Es ist matschig auf dem Boden. Es ist wirklich übelst. Und jetzt bin ich gerade so in Versuchung zu sagen, oh, heute laufen gehen, werden deine Schuhe ja nass, lass mal sein, machst du zu Hause ein paar Übungen. Und jetzt die Kontrolle zurückzugewinnen und zu sagen, nein, ich entscheide mich für einen anderen Weg, für den unbequemen Weg. Aktiv. Mein Unterbewusstsein, du hast eben ganz interessanterweise angesprochen, Teufelchen und Engelchen. Das Teufelchen, das sagt dir, hey Dennis, ist doch echt ein Dreckswetter draußen. Lass doch sein. Mach ein paar Bauchübungen zu Hause. Ist doch auch in Ordnung. Ist doch dasselbe. Das ist es aber nicht. Wenn du aktiv dich dazu entscheidest, rauszugehen, durch den Matsch zu laufen, komplett durchnässt zurückzukommen und du in den Spiegel guckst, kannst du dir eines sagen. Du sagst dir, hey Dennis, du konntest darauf vertrauen, was du dir vorgenommen hast. Du hast Vertrauen in dich gewonnen. Entscheidest du dich für den anderen Weg, für den einfachen Weg, es wird dich nicht umbringen. Aber du legst dich dann abends ins Bett und dann sagst du dir, und dieser Moment kommt, er liegt hinten im Gepäck, dann sagst du dir ganz kurz vorm Schlafengehen, Dennis, hast du wieder nicht durchgezogen. Ah, scheiße. Ja, und das ist das Ding. Man lernt sich Stück für Stück lernt man, dass man auf sein eigenes Wort vertrauen kann. Man lernt sich zu schätzen, man lernt sich zu lieben, weil man Dinge umsetzt. Und das ist so, man sagt auch so gerne, der Vertrauensmuskel, den man aktiv stärkt, dadurch, dass man sich selbst beweist, dass man auf sein Wort vertrauen kann. Und wenn ich dir zuhöre, Alex, ist es genau das, woran ich die ganze Zeit gedacht habe.
Cool.
Ja.
Ja, nee, es ist absolut wichtig, jetzt wo du es mit dem Vertrauen ansprichst. Du bildest, wie soll ich das erklären? Es ist, kommen wir zurück zu dem Engelchen, zu dem Teufelchen. So, und das ist ja aufs komplette Leben so bezogen, egal ob aufs Schauspiel, privat, keine Ahnung. So, dieses Vertrauen in sich selbst aufzubauen, dass du in der Lage bist, diese schwierigen Sachen zu meistern, ohne den Schwanz einzuziehen, wie zum Beispiel, ja, zu kalt, ne, dass du dich in unangenehme Situationen begibst, weil du genau weißt, dass du aus diesen Situationen wachsen wirst. Ne? Und das muss man erstmal verstehen. So, wieso gehst du eigentlich jetzt und laufen draußen, kalt, nass? Wieso machst du das? Weil das, was mit dir macht, es macht dich zu einer, ich will nicht sagen besseren Person, aber stärkeren Person.
Das beginnt ja auch schon so im Kleinen im Alltag. Also wenn man sagt, man ist jetzt nicht, keine Ahnung, Sport liegt einem nicht oder was auch immer, dieser Beweis an sich selbst, den findet man ja auch im Alltag, im Kleinen, bei Dingen, die erledigt werden müssen. Weißt du, bei mir war das Thema Briefe öffnen, wenn Rechnungen kommen. Dann sagst du dir, pass mal auf, ich nehme mir jeden Tag vor, eine Sache zu machen, die mir unangenehm ist. Ich öffne jetzt diesen Brief. Ist eine Rechnung. Egal, öffne ich jetzt, auch wenn es mir unangenehm ist. Wieder ein Beweis an mich selbst. Am nächsten Tag räume ich den Schrank aus oder wenn ich den Abwasch da stehen habe, dass ich es direkt sauber mache und nicht erst morgen. Sondern es sind immer so die kleinen Dinge. Und ich glaube, es ist ultra wertvoll, das im Kleinen auch anzufangen, damit man sich nicht überfordert direkt. Ne, wie du es vorhin auch so ein bisschen angesprochen hast, nicht zu sehr sich schocken mit zu extremen Dingen, sondern das im Kleinen machen, aber dafür regelmäßigen Schritten. Raus aus der Komfortzone. Und auch wenn dieser Begriff immer so ein bisschen abgelutscht klingt, ne, so raus aus der Komfortzone oder glaub in dich selbst, aber letztendlich ist es das ja. Begebe dich in Dinge, die dir unangenehm sind, so dass du wirklich die Chance auch hast, erstmal herauszufinden, was steckt denn in mir? Was sind denn die nächsten Dinge, die passieren werden? Wie findet diese Entwicklung konkret statt? Und das kannst du ja nur herausfinden, wenn du vom Sofa hochkommst, Netflix ausmachst und rausrennst und einfach mal in den scheiß Regen läufst. So. Übertragenen Sinne. Ja, und das finde ich einfach so spannend. Ne? Und ich habe die Anekdote gestern schon rausgehauen, aber ich finde, sie ist es nochmal wert, ganz kurz rauszuhauen. Diese Geschichte mit dem Elefanten im Zirkus. Erinnerst du dich noch dran, die wir gestern rausgehauen haben? Es ist doch so, du wächst als kleiner Elefant auf, du wirst quasi mit deinem Bein an so einem kleinen Holzflock festgebunden. Und du ziehst an diesem Holzflock und denkst so, boah, ist aber schwer, lass ich mal besser sein. So, der Elefant wächst und wächst, wird immer größer und kräftiger und er kommt nicht mehr auf die Idee, es nochmal zu probieren. Und dann kommen halt so Fragen auf von dem kleinen Kind im Zirkus mit seinem Papa. So, hey, Papa, dieser große Elefant, der steht da hinten an diesem kleinen Holzflock nur festgebunden. Warum zieht er den nicht einfach raus und rennt weg? Ja, weil er einfach abgespeichert hat, das schaffe ich nicht. Ja, dabei merkt er gar nicht, dass er es einfach nur nochmal probieren müsste, um sich selber kennenzulernen, wie viel Kraft in einem selber steckt. Und das finde ich so eine unglaublich starke Metapher.
Absolut, absolut. Das ist du bist der Einzige, der sich limitiert. Sonst kein anderer. Du bist derjenige, der praktisch sich oder es zugelassen hat, dieses Programm aufzuspielen. So, ne? Einmal durch das Umfeld und dann durch die Sachen, die du eventuell zu lazy warst zu machen oder einmal probiert hast und nicht geschafft hast. Ja, dann mach ich nicht. Ne? So, ne? Aber du weißt ja nicht. Wenn du weitergemacht hättest, was wäre denn dann passiert? Ne? Es gibt ja irgendwo ein Paralleluniversum, wo du einfach die beste Version bist von dir selbst. Wenn du die siehst, Alter, da bist du so klein mit Hut und denkst dir, scheiße, das hätte ich sein können. Aber look at me right now. Mhm. Ja, ich bin nicht da. Aber es gibt auch schon ein schönes Beispiel, was oder ein Experiment. Da haben sie, glaube ich, ein Glas genommen und haben Fliegen reingepackt, haben es zugemacht. Ich glaube, über weiß ich nicht wie viele Tage. Dann aufgemacht, die Fliegen sind nicht mehr aus dem Glas raus, obwohl, weil die vom Mindset so limitiert waren, ey, ich kann nicht weiter als hier. So, die sind im Glas geblieben, ne? Die sind nicht mehr raus. Und das kannst du mal gucken, gibt es auf YouTube.
Aber letztendlich muss ich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass es nie andere Menschen waren, die mich konkret von etwas abgehalten haben, sondern, was wir eben auch so angeschnitten haben, die eigene Limitierung, sich selber es nicht sich zutrauen, sich selber es sich nicht wert sein zu lassen. Ja, guck mal, ich habe vor 2 Jahren, ich weiß es noch ganz genau, da habe ich weiß gar nicht mehr, was es konkret war, ich war im Gespräch mit einem Bekannten, es ging um das Thema Joggen. Und ich sage zu diesem Kollegen, ohne dass er mir da einen Vorwand für geliefert hätte, aus eigenen Stücken heraus sage ich, na, ich bin nicht so der Läufertyp. Ja? Und warum ich da heute so unglaublich schockiert drauf schaue, ist Folgendes. Ich bin dann irgendwann mal joggen gegangen und habe gedacht, oh ja, 5 Kilometer. Und das habe ich mich dann so darauf festgelegt, auch auf 5 Kilometer, und bin die immer gelaufen. Und eines Tages hatte ich so einen Drive irgendwie. Ich dachte so, ey, ganz ehrlich, lauf mal einfach mal eine Runde. Nimm mal die nächste Brücke. Mal gucken. Ich hatte irgendwie so Bewegungsdrang. Und dann hatte ich irgendwie 11 oder 12 Kilometer. Und ich war ganz erschrocken. Ich sage, hä? Wieso? Ich dachte, du bist kein Läufertyp. Und ich habe da gespürt, Junge, du hast dich selbst limitiert. Das war niemand von außen. Du selbst hast dir im Grunde diesen Stellenwert nicht zugestanden. Ja, und dann wurde es immer mehr. Dann wurde es nachher 22 Kilometer und man denkt so, wow, warte mal, es ist noch viel mehr möglich. Das hätte ich ja gar nicht geahnt. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, den du eben angesprochen hast. Ich beginne mich selber kennenzulernen. Ich lerne plötzlich das Potenzial kennen. Und das wirklich wertvoll an dieser Geschichte ist, da können wir auch so ein bisschen den Kreis mal ein bisschen schließen. Es ist für viele zwar nur Sport, aber ich sage mir, wenn ich jetzt aber da wachse und plötzlich 20 Kilometer laufe, dann kann ich vielleicht auch einen Marathon laufen. Und wenn ich das schaffe, dann kann ich ja vielleicht auch in ganz anderen Lebensbereichen wachsen. Und ich beginne mir immer mehr zu vertrauen und dann wage ich es doch einfach mal, mache ich es doch einfach mal. Das heißt, man kann das auf alles übertragen im Leben, oder?
Absolut, absolut, absolut. Jetzt, wo du es mit dem Laufen angesprochen hattest, ich war auch nie der Läufertyp. Ich war nie der Läufertyp. Ich habe Laufen gehasst, ich habe es bei der Bundeswehr gehasst, ich habe es sonst gehasst, ich habe es nie häufig gemacht, ich habe es hin und wieder mal gemacht, einfach mal, um so ein bisschen Cardio mit reinzunehmen. Ne? Weil Laufen, ne? So. Und ich habe dieses Jahr die Entscheidung getroffen, ich weiß auch nicht wieso, aber dieses Jahr im Januar habe ich die Entscheidung getroffen, hör mal zu, da ist ein Spartan Race. Ich weiß nicht, wer mich darauf aufmerksam gemacht hat, ne? So, da ist ein Spartan Race. Wenn du das machen kannst, weil das war schon immer ein Traum von mir. Ich habe dieses Spartan Races gesehen, seitdem es die gibt. Ne? Und dachte so, krass, Alter, ne? Das finde ich geil. Und da gibt es ja verschiedene Distanzen auch. 5, 10, 21 und dann glaube ich gibt es auch 50, das Ultra oder sowas. Ne? Und wenn du das machen kannst, ab die Post, ne? Geilo. Und dann habe ich mit 5 angefangen und das erste Mal, ich habe wirklich trainiert, laufen und, ne? Und mega. Und dann kam der 10er. Und dann habe ich jetzt vor, glaube ich, 2, 3 Monaten das Beast gemacht, ne? Die 21K mit irgendwie fast 1000 Meter Höhen und 30 Obstacles und mit Krämpfen und, ne, Wahnsinn. Und dann noch ein High Rocks mit draufgepackt, meinen ersten Halbmarathon gelaufen und. Wahnsinn. Und das alles in einem Jahr, verstehst du? Und wenn du mir das vor einem Jahr erzählt hättest, dass ich das machen werde, hätte ich gesagt, bist du bekloppt? Ich hasse Laufen. Aber eine Entscheidung kann so viel verändern. Dieses, wie du vorhin schon gesagt hattest, soll ich jetzt laufen gehen oder nicht? Vielleicht nicht. Diese 3-Sekunden-Regel, haben wir gestern schon drüber gequatscht, ne? Nicht lang drüber nachdenken. Du weißt innerlich schon in Millisekunden, dass eigentlich das Laufen dir gut tut und eigentlich die Entscheidung zu treffen, dass etwas, was du oder was Discomfort bereitet, eigentlich gut ist für als mentales Training. Und dann diese 3-Sekunden-Regel. 1, 2, 3, bumm. Und so hatte ich das damals auch angefangen. Ich habe mich einfach direkt angemeldet. Ich habe gesagt, ja, pass auf, da gibt es keinen Self-Talk mehr. Ich melde mich jetzt an, fertig. Und ich werde trainieren. So. Und das war phänomenal. Diese Entscheidung zu treffen, war einfach so wichtig für mich. Und ich glaube, dass viele das einfach machen müssen. Entscheidungen, von denen sie eigentlich wissen, dass sie ihnen gut tun wird, eine Entscheidung zu treffen, wie zum Beispiel eine Sportchallenge oder was weiß ich, oder ein Zertifikat zu machen, was ne, eventuell in Zukunft dann eine Person weiterbringen kann oder nützlich sein kann. Das sind so Dinge, einfach mal zu machen und nicht diesen Teufel oder dem Teufel zu viel Zeit zu lassen, die Möglichkeit dass er die Möglichkeit bekommt, dir das ausreden zu können. Mein Deutsch ist wieder on point heute.
Alles gut.
Aber du weißt, was du meinst, was ich meine, ne?
Man kennt ja den sogenannten Jojo-Effekt. Ist ja gerade im Thema Diäten und so weiter ein sehr präsentes Thema, weil die meisten einfach zurückfallen. Jetzt ist natürlich ganz interessant zu wissen, Alex, was tust du, um nicht zurückzufallen in deine alten, schädlichen, destruktiven Lebensweisen. Sprich Alkohol, das Exzessive, wo du auch immer gesagt hast, so ein bisschen, das liegt ja immer ein bisschen drunter und wartet ja, es wartet ja. Man ist ja immer, immer so ein bisschen auch anfällig dafür, dass sowas schnell wieder Raum einnehmen kann im Leben.
Das Beispiel mit dem Vietnamkrieg, mit den Soldaten, mit den US-Soldaten, die heroinabhängig waren in Vietnam, aber zurückgekommen sind und dann 95% nie wieder rückfällig geworden sind, ne? Von jetzt auf gleich. Das ist einmal das Umfeld, ne? Was du beibehältst. Umfeld oder Freundeskreis. Du kannst ja auch dein Umfeld wechseln, aber deine Freunde bleiben die gleichen. Das ist einmal ein Punkt. Der andere Punkt ist deine Wertschätzung. Du musst lernen, dich selbst zu schätzen, zu lieben. Du musst lernen, das, was du hier rumträgst, den Körper, als deinen Tempel zu sehen, den du füttern, den du, du räumst dein Haus ja auch auf. So, wieso lässt du das denn nicht so versiffen, wie jemand, der jeden Tag säuft, weißt du? Du machst deinen Körper kaputt, aber kümmerst dich darum, dass du ein gutes Auto fährst und irgendwie dein Haus gut aussieht. Wieso kümmerst du dich denn nicht mal darum, dass praktisch den Charakter, den du, oder den Charakter, das Avatar, was dir eigentlich all dies ermöglicht, nicht auf Vordermann bringst oder das meiste oder das beste Potenzial rausholst. Wenn du nicht mehr in der Lage bist, ich sag jetzt mal, handelsübliche Sachen durchzuführen, sei es denn eventuell sogar Geschirr spülen, ja, weil das konnte ich nicht. Ich habe das gemacht, ich habe Herzrhythmusstörungen bekommen, weil alles hat mich gestresst zu dem Zeitpunkt. Ne? So. Dann weißt du, diese Sachen zu schätzen. Lass es nie zu dem Punkt kommen. Du musst anfangen, einfach extreme Recherche zu betreiben. Das ist das Einzige, was hilft. Du musst Recherche betreiben, aber auch die richtige Recherche. Du musst gucken, welche Quellen sind denn wirklich
vertrauenswürdig?
Vertrauenswürdig, genau. Das habe ich gemacht, weil ich habe auch viel, viel Müll gelesen und geguckt und aber auch relativ schnell dann auch durch Recherche, weil ich bin viel auf Reddit unterwegs, ne? Was mir auch sehr weitergeholfen hat, weil da findest du viele Pros und Cons, ne? an Meinungen. Und das musst du machen. Einmal, was guckst du, wem hörst du zu, ob im Video oder Freunde? Genau, lernen, deine Gesundheit zu schätzen. Das ist das Einzige, was du hast. Wenn alles verschwindet, du hast keine Freunde mehr, du hast keine Family mehr, du hast kein Haus mehr, hast du nur noch dich. Egal, was passiert. Das Einzige, der immer an deiner Seite bleibt, bist du und deine Gesundheit, dein Körper. Halt das ist Number One, immer in Schuss.
Also wie willst du lernen, über dich hinauszuwachsen? Wie willst du dich weiterentwickeln, wenn das Wesentliche vernachlässigt wird? Ne, es ist eben, ich weiß, viele sagen, es ist halt nur Sport, es ist irgendwie, viele haben eine Abneigung dagegen, ja. Und ja, man muss natürlich nicht immer aussehen, es macht dich nicht zu einem besseren Menschen, wenn du ein Muskelpaket bist oder super wie eine Barbie aussiehst. Das macht dich nicht zu einem besseren Menschen oder sonst irgendwas. Es geht darum, was man für ein Signal an sich selber sendet. Wie sehr man sich selber schätzt und liebt. Und darauf aufbauen kann man ja so viel mehr machen. Man kann das auf alle Lebensbereiche quasi übertragen. Und das ist ja auch so ein bisschen, was ich bei dir die letzten ein, zwei Jahre auch so ein bisschen von außen beobachten durfte. Und gerade weil du sagst hier den Spartan Race, da habe ich auch so ein paar Bilder auf Instagram gesehen. Da könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen, Leute, generell bei dem Alex. Ich packe die Infos natürlich hier unter das Video. Da bist du ja in absoluter Bestform. Und ich hoffe, du warst mächtig stolz auf das, was du da geschaffen hast. Also es war wirklich toll zu sehen. Und ich glaube, solche Events, die tragen ja auch eine Menge dazu bei, dass man wächst.
Absolut, weil das sind halt neue Seiten von dir, die du kennenlernst, ne? Weil das hat man sich vorher nie zugetraut. Aber irgendwann ist der Punkt da, wenn du körperlich und geistig irgendwie dich so weit schon entwickelt hast, aber das ist natürlich auch, da musst du erstmal hinkommen, dass du sagst, das traue ich mir irgendwie zu, ne? Weil du kannst ja auch, hätte ich das zu Anfang gemacht, okay, ich mache einen Spartan-Race, ich hätte versagt. Natürlich nicht. Du musst ja vorbereitet sein, ne? Und diese Vorbereitung, die braucht Zeit, die braucht Arbeit, die braucht Energie, die braucht Schweiß, Blut, ne? Und den Willen vor allen Dingen auch, sich zu bessern. Das ist der Punkt. Du musst bereit sein, deine Gedankengänge so zu polen, dass du sagst, Alter, ich will die beste Version sein, die es überhaupt gibt. Ich möchte das Universum sein mit der besten Version von mir. Geil. So. Und das ist der Punkt. Dein Mindset, deine Gedanken, was fängt alles mit einem Gedanken an? Du musst das kontrollieren. Du musst lernen, jeden Gedanken zu kontrollieren. Wir haben viel, wir kennen das. Unsere Gedankengänge, die ist viel Schwachsinn unterwegs. Wir wissen das. Gerade auch im Zeitalter von Social Media und TikTok und das macht erschwert halt alles auch mit der Erziehung. Aber da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Das ist auch ein anderes Thema. Ne? Mhm. Haben wir auch häufig drüber gequatscht. Und gerade jetzt in dem Zeitalter, die Gedanken einfach so zu polen, dass du fokussiert in deine Ziele hineingehst und dich nicht ablenken lässt vom Doomscrollen oder von irgendwelchen Leuten, die nicht an dich glauben und. Ist ganz, ganz wichtig. Gedanken, Kontrolle und dann machen.
Und das Geniale ist ja auch, guck mal, zum Beispiel, dass wir beide jetzt den Kontakt haben, das ist ja auch kein Zufall. Das ist ja, wenn nehmen wir mal an, einer von uns beiden würde jetzt sich tagtäglich mit extremen negativen Themen beschäftigen. Man würde Sachen posten über, was weiß ich, irgendwelche Untergangsszenarien, rauf und runter, dann würde man mit einem Menschen in Kontakt kommen, der ähnlich denkt wie du, der dir das spiegelt, was du da postest. Ja, der sagt, hey, ich bin ähnlich wie du, lass uns mal connecten. So. Und das ist ja kein Zufall, dass quasi zwei Menschen aufeinandertreffen, die sagen, hey, das, was du machst, finde ich cool, das nimmt mich mit auf eine Reise, die ich gut finde. Das ist eine coole Sache. Und man muss, glaube ich, begreifen, sobald man etwas nach außen strahlt, eine Energie und einen Willen und ein Lebenswillen nach außen strahlt und Aktivität, dann zieht man Menschen an, die ähnlich sind, die da genau das gerade auch brauchen.
Und 100%, ne?
Das im Thema Umfeld auch wieder. Ne? Ich meine, wie oft ist es denn, wenn ich sehe, du machst irgendwie was richtig Cooles oder wächst über dich hinaus oder ich laufe irgendwie 20 Kilometer, dann schreibt man sich mal, hey, Bro, geil gemacht, herzlichen Glückwunsch, ja, coole Socke, so. Man beginnt sich, ja, man treibt sich gegenseitig an und das macht dann richtig Spaß, die ganze Nummer. Mhm. Ne? Das macht Spaß und das ist eben, was passiert.
Leider Gottes gibt es nicht ganz so viele Leute, die dann so motiviert sind, in so Sachen auch reingehen, wie zum Beispiel du, wenn du deinen 21K-Lauf machst, ne, und dann ich irgendwie morgens oder was Instagram aufmache und sage, Alter, guck mal, der Penner ist wieder 21 gelaufen. Ich so, what? Jetzt muss ich da einen dranhängen wieder, ne? Ja, aber das ist doch gerade dieses Geile. Ja, hundertprozentig. Und genauso muss das sein. Nicht nur im Sport, das muss in allen Lebenssituationen so sein. Ne? Du brauchst ja diese Leute, die auf einer Ebene vibrieren und über Vibrationen und den ganzen Rotz. Das klingt jetzt so ein bisschen, esoterisch. Ne? Ich habe damals schon gesagt, komm mir nicht mit dem Zeug. Ne? Aber es ist halt wissenschaftlich bewiesen, dass verschiedene Emotionen verschiedene Vibrationen haben. Ne? Und du ziehst ja praktisch die an. Deswegen sind ja auch viele Pärchen, die zusammenkommen, kommen zusammen, weil sie auf einer Ebene vibrieren, weil sie das gleiche Trauma haben. So, ne? So, die teilen ein Trauma. Und und wieso ist es so rar, dass eine Person, die relativ negativ denkt, meiste Zeit, nie zusammenkommt mit einer Person, die immer positiv ist? Das funktioniert nicht. Die sind nicht auf einer Ebene. Ne? Und da geht es nicht mal darum, ob sie die gleichen Interessen haben. Ne? Es geht einfach nur um die Emotionen, die sie leben. Und das ist halt so interessant jetzt bei dem Sport auch, dass wir einfach, ich denke, dass das definitiv ein Grund ist, dass wir mit dem Laufen oder dieses ganze Motivationsthema einfach teilen und feiern. Das ist geil. Und da sind wir auf jeden Fall auf einem Vibe und das feiere ich ab. Und ich muss auch gestehen, dass immer mehr Leute dazukommen auf Instagram. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar an der Stelle für all die Leute, die meinen Weg begleitet haben und mir immer wieder sagen, Alter, du motivierst mich. Ich habe wegen dir das Radfahren angefangen. Ich habe wegen dir den Sport angefangen. Das sind bestimmt über 100. Ich will jetzt nicht damit prahlen. Aber ich glaube, das ist der einzige Grund, wieso ich auch immer noch fast jeden Tag da so ein Oberkörper-Frei-Foto poste oder mein Workout-Foto. Nicht, weil ich den Leuten, die meinen Körper schon tausendmal gesehen haben tagtäglich, das nochmal zeigen möchte. Einfach nur, weil ich dann Arschtritt geben möchte. Das hier, guck mal hier, ich bin hier. Was ist mit dir? Hast du heute schon trainiert? Mach was für deine Gesundheit. Ich poste ja nicht irgendwie, dass ich eine Kippe rauche, ne? Aber ich mache ja genau das Gegenteil. Und das, ich glaube, wir brauchen viel mehr davon, auch nicht nur im Sport, sondern einfach nur Leute, die ihren Zielen hinterherjagen, um was Gutes zu tun, andere damit inspirieren. Ich glaube, das ist ganz, ganz notwendig.
Ja. Großartig. Ja, super, super spannende Geschichte. Und ich finde es auch mal sehr schön, dass man auch immer eine Geschichte dahinter sieht. Ne? Dass man eben vielleicht auch Menschen nicht direkt abverurteilt, nur weil jemand dann Foto postet oben ohne. Man ist ja mal schnell dabei, auch ne, so neidisch und ach ja, der sieht so toll aus und eigentlich fühle ich mich unwohl in meinem Körper, dann verurteile ich die Person. Da steckt immer eine Geschichte dahinter und da steckt auch immer ein Werdegang dahinter und niemand wird so geboren. Es ist immer eine Entscheidung gewesen, die davor war. Ne? Und ob du sagst, du möchtest das über Sport machen oder ob du sagst, hey, ich bin ein cooler Schachspieler, dann wird im Schachspielen richtig cool. Wachse da über dich hinaus oder im Volleyball oder was auch immer. Aber man muss, glaube ich, immer eine Leidenschaft finden, etwas, wo man sich fordert und fördert und über sich hinauswächst am Ende des Tages. Ne? Und sich was Gutes tut.
Ja.
Ne? Genau. Ja, Alex, nochmal eine abschließende Frage. Was ist im Jahre 2025, was ist dein Ziel? Was möchtest du dieses Jahr? Hast du irgendwas, wo du sagst so, ey Dennis, ganz ehrlich, ich habe dieses Jahr voll Bock auf dies oder jenes. Ist da irgendwas, wo du sagst, yes?
Weißt du, was das Problem ist? Das Problem ist mittlerweile, wenn du in einem bestimmten Alter mit allem aufhörst und kennenlernst oder dich selbst kennenlernst und dein Potenzial kennenlernst und was du eigentlich noch machen könntest, willst du so viele Sachen machen? Du hast kein, ich glaube nicht, du musst mal in meinen Kopf reingucken. Ich wollte schon immer einen Triathlon machen, da haben wir schon drüber gequatscht. Oder mal einen Ironman, das steht ja auch noch in meiner Liste, ne? So, aber nicht dieses Jahr. Dieses Jahr im April wäre ein Triathlon, aber der schneidet sich mit einem Hyrox. Ich weiß nicht, ob Leute Hyrox kennen. Das kommt aus Deutschland, Hamburg eigentlich, ne? Ist aber mittlerweile weltweit wirklich vertreten. Chris Hemsworth promotet das selbst, ne? Super cool. Und ich muss ganz mal kurz, gucken, ich weiß nicht.
Hyrox, ja. Ganz kurz für die Leute, die es noch nicht kennen, was genau, ganz kurz und knapp, was ist ein Hyrox? Was macht man da?
Also ein Hyrox, das ist ein Fitness-Race und da werden 8 Kilometer gelaufen, aber in verschiedenen Abschnitten, Kilometer laufen, dann kommt eine Station. Kilometer laufen, kommt eine Station und dann hast du 8 Kilometer, 8 Stationen oder 9 Stationen. Genau, und dann hast du halt eine Zeit. Ne? Einmal musst du es schaffen und dann in welcher Zeit schaffst du es. Und macht so viel Spaß. Das ist, ich habe es letztes Jahr teilgenommen mit einem guten Kumpel von mir und das war einfach genial. Und ich kann das jedem nur ans Herz legen. Probiert das mal aus. Es gibt einmal normale und eine Pro-Division. Probiert's aus. Ist der Knaller. Genauso wie im Spartan Race auch. Ihr habt so viele Spartan Races in Germany. Wir haben so viel nicht in Taiwan. Und ich wünschte mir, dass wir mehr hätten. Also macht das gerade. In Deutschland haben wir so geile Locations. Ne? Genau, anstatt feiern zu gehen oder was, ich setze euch ein Ziel und sage, weißt du was, in 2-3 Monaten ist das Spartan Race, ich gehe da, ich bereite mich drauf vor.
Mega cooles Ziel, einfach eine neue Challenge einfach für sich. Und mal ganz kurz nochmal abschließend auch zum Thema Schauspiel. Ich glaube, jeder Schauspieler sollte sich auch wirklich bewusst darüber sein, dass eine körperliche Fitness und Gesundheit für diesen Beruf essentiell ist.
Absolut.
Sei es, oder? Ich meine, guck mal, sei es für lange Drehtage, viele Wiederholbarkeiten, auch gewisse körperliche Strapazen, je nachdem, was man dreht. Und ganz zu schweigen auch davon, was du drehst, je nachdem, wie du geschaffen bist. Ich meine, es ist ja doch nun mal so. Es wird in Schubladen besetzt, ja. Und Alex, wie ist das bei dir? Das finde ich nochmal ganz interessant. Du hast ja viele tolle Kampagnen gedreht oder auch Fotos habe ich bei dir gesehen, wo man ganz offen auch sagen muss, da kommt dir dein Körper auf jeden Fall zugute, oder?
Ich muss gestehen, mittlerweile oder das letzte Jahr sind 80% meiner Shootings und Werbespots alles für Sport. Als Sportgeräte, Sportcommercials oder alles, was mit meinem Körper zu tun hat. 80% davon. So, und da kannst du dir vorstellen, dass das dann halt auch ein bisschen mehr Geld einbringt. Ne? Also in Taiwan, die Bezahlung ist halt nicht zu vergleichen wie mit Deutschland. Ne? Du wirst viel, viel weniger bekommen hier für ein Shooting. Aber du merkst das schon so ein bisschen in der Kasse. Ne? Auch, weil sonst wurde da mal ein bisschen besetzt. Nichts wirklich mit Sport. Ich habe 1, 2 Sportshootings vorgehabt. Aber ja, um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ich werde sehr häufig für Sports-Commercials nur wegen meinem Körper besetzt, ja.
Ja, das klingt jetzt ja, auch ich würde gar nicht, also ich weiß nicht, ob es nur wegen dem Körper ist, Alex, aber es hilft dir definitiv. Also es ist ja
absolut,
schon so, dass es hilft. Ne?
Und da hast du
auch einiges getan. Und dementsprechend ist es ja auch ein Mehrwert, der da stattfindet.
Der Punkt ist der, dass jetzt mal rein das Aussehen oder ein Sixpack beiseite. So. Was wichtig ist fürs Schauspiel, kombiniert mit Sport oder gerade auch Weight Training oder Laufen, ne? So, ist die Art und Weise, wie du auftrittst. Nicht nur im Schauspiel, auch im Business. Wie du in den Raum kommst. Ein Typ, der nicht trainiert oder ein Typ, der trainiert. Du strahlst was ganz anderes aus. Wenn du trainiert bist, du kommst rein. Und du hast eine gewisse Aura. Ne? Und das ist ja, dann sind wir wieder bei der Vibration und Energie, die du mitbringst. Ne? So, und das siehst du und das fühlst du, das bringst du auch vor die Kamera. Und jetzt nochmal zu dem Punkt, da haben wir gestern drüber gequatscht. Du kannst immer einen Drogenabhängigen spielen, weil damals war das so, dass man, der wie Johnny Depp dann immer so ein bisschen kaputt aussehen will, ne? So verbraucht und so, das war damals, ne? Aber man hat das für die Rollen gebraucht. Johnny Depp könnte aber nie einen Superhero spielen. Wieso nicht? Weil der einfach nicht gebaut, der hat die Energie nicht für einen Superhero. Na, so, sei vielseitig. Wenn du fit und trainiert bist, kannst du einen Drogenabhängigen und einen Superhero spielen. Also du hast deine Bandbreite, ist viel, viel größer, mit der du besetzt werden kannst. Denk da mal drüber nach. Das ist schon ein Punkt von vielen, das Training dir beim Schauspiel hilft. Aura, Selbstvertrauen, das sind so die wichtigsten Sachen, die du beachten solltest, oder was heißt beachten solltest, die du vor Augen haben solltest, wenn du ins Schauspiel gehst und kombiniert mit Sport. Wenn das Sinn macht, jetzt, was ich gesagt habe.
Ja, absolut.
Ne? Du
absolut.
Weißt, was ich meine.
Ja, natürlich. Ja. Ich glaube, das ist total gut verständlich, was du meinst. Letztendlich, glaube ich, ist es Weg, dass man erst letztendlich ist es erstmal die Sache, dass man, glaube ich, einfach erstmal beginnen muss, generell. Ja? Dass man erstmal beginnt, überhaupt erstmal festzustellen, okay, gibt es hier irgendwo einen Missstand? Wie fange ich überhaupt an? Was? Guck in den Spiegel und sag dir erstmal, okay, was stimmt nicht? Was möchte ich ändern? Und dann die kleinen Schritte zu gehen, aber sie stetig zu gehen und nicht nur einen Tag, ja?
Um da mal eine Dimension reinzubringen. Ich war auf dem Sundance Festival Asia letztes Jahr. So. Das war Ende 2023. Da durfte ich ein bisschen Zeit verbringen mit dem Regisseur von Thor und Game of Thrones und Terminator Genesis. Ne? So, hatte ich einen nicen Talk mit dem und habe auch ein paar Fragen gestellt, als ich noch im Publikum saß. Später gab es halt ein Meet and Greet. Und ich am nächsten Tag wurde ich wiedererkannt von dem Macher von Groot, also der praktisch Groot von Guardians of the Galaxy erfunden hat, ne? Baby Groot und so weiter, der halt mit dem ganzen Marvel-Team zusammenarbeitet. Und der kannte meinen Namen noch und hat mich, ne, und dies, das, und hatte mich direkt angefragt, hör mal zu, du bist ein interessanter Typ, du bist gut gebaut, das finde ich cool, ich habe da demnächst ein Projekt von einem Horrorfilm, du würdest da ganz gut reinpassen. Und dann stehst du da und denkst hier, what the fuck? Verstehst du, was ich meine? Wenn ich als Säufer da gesessen wäre, hätte ich niemals die Ausstrahlung oder Energie gehabt, dass mir das passiert. Weißt du, was ich meine? Weil das war so einschneidend für mich, dass ich gesagt habe, das war ein Zeichen, du bist genau, wo du sein solltest. Das ist mega. Und da machst du jetzt weiter. Das war einfach nur ein ganz, ganz besonderer Moment für mich, den ich jetzt nochmal teilen wollte und vielleicht auch mit anderen Leuten einfach als Motivation, was so eine Veränderung mit dir machen kann. Ich kann dir genau sagen, vor 3 Jahren würde ich nie auf die Sundance gehen oder nie angesprochen werden oder erkannt worden sein von jemandem oder geschweige denn überhaupt den Mut aufgebracht haben, eine Frage zu stellen an einen Mann, den Regisseur von Thor. Das ist unfassbar. Also das nochmal zum Schluss mitgegeben. Nutz dein Potenzial. Mach's Beste aus dir. Du kannst das. Du kannst das. Das ist believe in yourself.
Ja, großartig.
Das war ein bisschen kitschig jetzt, aber es musste jetzt sein. Ne? Ohne Scheiß. Das war eine
richtig coole Anekdote nochmal gewesen. Also finde ich echt spannend. Das hatten wir nämlich gestern nicht.
Ja, das hatten wir gestern nicht. Das ist mir gerade noch mal eingefallen. Ja. Das war ein fantastischer Moment.
Großartig. Ja, sehr, sehr spannend, ey. Ja, Wahnsinn. Alex, was soll ich sagen? Ey, wir hatten jetzt wirklich unfassbar schöne Punkte. Du hast wirklich, glaube ich, auch den Zuhörer auch mit auf die Reise genommen. Und erstmal
hoffe ich,
herzlichen Dank, dass du uns daran teilhaben gelassen hast.
Ich habe zu danken. Es ist das erste Mal, dass ich meine Lebensgeschichte erzähle. Ich bin mir sicher, es gibt krassere Lebensgeschichten, aber ich hoffe, dass ich einige Leute damit inspirieren und motivieren durfte, über diese privaten Sachen zu reden, weil normalerweise ist das, ich kann dir sagen, vor 3 Jahren oder 2 Jahren hätte ich nie drüber gesprochen. Mittlerweile habe ich mich so distanziert von dem alten Ich, dass ich wirklich nur noch mitgeben möchte, um andere vielleicht einfach auf den richtigen Weg weisen zu können. Privat und vielleicht auch beruflich im Schauspiel.
Ja, ja, herzlichen Dank für das Vertrauen.
Vielen Dank.
Und Alex, ich wünsche dir alles, alles Gute weiterhin. Inspiriere die Menschen weiter, wie du es tust. Nicht zuletzt auch mich. Und wir bleiben eh in Kontakt. Und ich würde sagen, ich wünsche dir was habt ihr denn gerade abends, morgens? Nee, morgens habt ihr gerade, ne?
Nee, wir haben es abends. Wir haben es jetzt 11 Uhr.
11 Uhr abends. Ja, ja, du, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Und ich würde sagen,
danke dir bis auch.
Ganz bald, mein Lieber. Lass dir gut gehen, ne?
Alles klar. Ciao. Machen wir. Tschüss, danke dir.